Es schlägt aus.
Wunderbar. Jetzt habe ich natürlich mein Bier gleich leer, aber wir kommen mal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Na, aber es gibt ja gleich noch ein Kostpröbchen.
Ein Pröbchen.
Ein Kostpröbchen.
Ein herrliches.
Mischkonsum.
Tim, wo sind wir heute Abend?
In der Natur. Im Naturgarten.
Nature Boy Tim hat in seinen Garten geladen. Also nicht, wie man sich das als Häuslebauer vorstellt, wo man einen Garten hat, der hinter dem Haus ist, sondern Tim hat einen zauberhaften Doppelgarten in einer etwas verwunschenen Gartensparte am Rande von Leipzig. Kann man das sagen, am Rande von Leipzig? So halb, ne?
Ja, schon ein bisschen außerhalb vom Zentrum auf jeden Fall. Mhm. Ja, wir haben uns ein kleines Feuerchen angemacht. Es hat das gesamte Wochenende hier ordentlich geregnet. Das heißt, wir sind entspannt, hier keinen Flächenbrand auszulösen. Und freuen uns endlich mal wieder da zu sein.
Ja, und selbst, also wenn hier mal Feuer überschlägt, wir haben ja genug Whisky hier stehen, um den Brand zu löschen.
Touché.
Das sollten wir hinkriegen.
Es hat tatsächlich so viel geregnet am Wochenende. Ich habe hier so ein 1000 Liter Fass, das ist komplett voll geworden. Es war leer, ja, aufgrund der Trockenheit. Mhm. Und es hat jetzt innerhalb von 2 Tagen dann wahrscheinlich so viel geregnet, dass hier 1000 Liter in meinem Fass sind.
Also es hat auf jeden Fall sehr viel geregnet. Es hat ja irgendwie Nächte durchgeregnet, 2, glaube ich, ne?
Ich war nicht da. Ja, ich war noch schön im Urlaub.
Ich war wieder da, aber es war auch ganz gut eigentlich. Du kommst so aus der Hitze und bist dann hier zu Hause und dann kühlt sich so ein bisschen ab und du kommst mal so ein bisschen raus aus diesem Backofen-Feeling, was ich ja auch mehrere Wochen jetzt hatte.
Mhm. Auf jeden Fall.
Von daher fand ich das gar nicht so schlecht.
Ja. Oh, wie schön wäre das, wenn man das Knistern hört.
Ich weiß nicht, ob man das hört, aber...
Ist schon fast zu warm. Wir sitzen hier bei 26 Grad.
Ja, nee, ich glaube, so warm ist es schon gar nicht mehr.
Nein, noch nicht, aber ist gemütlich.
Sehr schön, man schaut hier so ein bisschen jetzt ins Feuer, guckt, hier ist grün rundherum, Blümchen blühen.
Ja.
Von daher, Tim hat hier so eine kleine Bank aufgebaut mit diversen Spirituosen, Gläsern und anderen Scheußlichkeiten, die wir heute Abend hier noch verkosten werden.
Scheußlichkeiten trifft's. Ich habe Kirschwein gemacht.
Das hattest du, glaube ich, sogar schon mal erzählt im Podcast, dass du es machen möchtest, oder? Ob du es gemacht hast? Nee, du hast erzählt, du hast es gemacht, ne?
Ja,
ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich habe es auf jeden Fall, ich hatte relativ viele Kirschen und den wollen wir gleich mal probieren. Olli hat einen kleinen Whisky mitgebracht, ich habe einen Whisky mitgebracht und dann lassen wir es uns heute einfach mal gut gehen. Und nach der langen Pause schauen wir mal. Ich glaube, wir lassen uns heute einfach mal ein bisschen treiben.
Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem Intro, oder was meinst du?
Gönn dir.
Gönn dir. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Wie viele Wochen waren es jetzt? 5, 6?
6, glaube ich, ne?
Ordentlich. Wird mal wieder Zeit.
Ja, genau wie mein nächster Friseurtermin. Ich war auch jetzt seitdem auch nicht mehr beim Friseur irgendwie.
Dito! Ich
bin total verwachsen. Deswegen, also ja, man muss die Dinge auch wieder anstarten, nachdem der Sommer irgendwie lief und... jetzt sind die Akkus voll und ich bin total entspannt und hatte eine tolle Zeit und da kann man jetzt auch wieder ins Leben zurückkehren.
Ja, du kamst vorher an, auf jeden Fall breites Grinsen im Gesicht, gute Laune, einen Joke nach dem anderen gerissen. Wenn das jetzt hier so weitergeht, dann wird das auf jeden Fall die Folge des Jahres.
Nee, alles gut. Ich bin seit anderthalb Wochen arbeite ich wieder, siehst du, ich habe schon gar kein Feeling mehr dafür für Zeiten. Ich bin seit anderthalb Wochen wieder am Arbeiten, aber ich muss sagen, das ist alles... easy, Suche, geht gut weg und habe keinen Stress. Also ist schon Stress, aber ich bin noch so in dem Modus, dass ich das so locker an mir abperlen lassen kann.
Sehr gut. Also hast du Energie getankt. Und
ja, richtig. Mir hat das richtig gut getan dieses Jahr, der Sommerurlaub.
Wo warst du?
Wir haben eine Frankreich-Rundreise gemacht mit der Familie.
Eine Frankreise finde ich gut.
Eine Frankreise. Und zwar ist so, mit Kindern fährt man ja eigentlich eher an einen bestimmten Punkt, verweilt dort, macht vielleicht ein bisschen was vor Ort, aber man fährt nicht durch die Gegend, außer man hat jetzt ein Wohnmobil oder so. Ne? Aber mit dem Auto ist das sehr anstrengend, weil man immer ein Auto voll hat mit Krempel und das Ein- und Ausladen und so. Wenn mit kleinen Kindern macht das gar nicht so einen Spaß. Und jetzt sind meine Kinder ein bisschen älter und wir haben gesagt, wir wollen es mal wieder wagen, nicht nur in einem Fleck zu verweilen, sondern uns mehrere Sachen anzuschauen.
Ja.
Und deswegen haben wir quasi gesagt, wir wollen 3 Wochen durch Frankreich fahren.
Herrlich.
Genau, und es hatte alles so super gepasst, weil wir konnten die Reise im Jura starten, also im Jura auf Deutsch. Das ist an der Grenze zur Schweiz im Osten Frankreichs. Mhm. Also Genfer See und dann nochmal irgendwie, was weiß ich, 100 Kilometer weiter westlich oder so. Oder 50 nur, ich weiß nicht genau. Aber sozusagen nicht weit weg von der Schweizer Grenze.
Du warst noch nie gut im Bio?
Genau, ich war noch nie gut in Biologie. Und dort, also ein sehr, sehr guter Freund von mir hat geheiratet und hat eine Französin geheiratet, die eigentlich Pariserin ist oder in Paris aufgewachsen ist, aber deren Familie aus dem Jura kommt und die haben da auch noch so ein altes französisches Steinhaus, was die ganze Familie so als Sommerzuflucht, um aus dem heißen Paris zu entfliehen, jeden Sommer nutzt. Und die waren halt auch da irgendwie 4-5 Wochen. Und da haben wir die mal für 2-3 Tage besucht und dort quasi unseren Frankreich-Trip gestartet.
Könnte schlimmer kommen.
Ein Traum. Du, wenn du so mit bei Franzosen startest, ne, also wir hatten uns dann eine kleine Ferienwohnung für die 2-3 Tage genommen dort vor Ort. Mhm. Und hatten uns dann irgendwie für 10-11 Uhr verabredet, also Anreisetag nicht, aber dann am nächsten Tag, um dann einen Ausflug zu machen. Wir wollten nach Arbois, das ist so eine Weinstadt, Pasteur kommt daher, also der Erfinder dieser Art, Lebensmittel haltbar zu machen. Wunderschönes Städtchen. Und wollten uns das ein bisschen angucken und hatten uns dann, ich weiß nicht, 10, 10:30, 11 irgendwie verabredet. Und ja, die saßen da im Garten, haben da irgendwie ein Käffchen getrunken und ja, die weiß nicht, die andere Teil der Familie schläft irgendwie noch und ja, jetzt wollte ich auch noch einen Kaffee, ja okay, wir trinken noch einen Kaffee. Dann kam die Mutter, die Grande Dame des Hauses dann raus, irgendwie hat uns begrüßt, hat dann gesagt, nee, ihr könnt jetzt noch nicht los, wir müssen erstmal, hat noch keiner gefrühstückt, was haltet ihr vom Brunchen? Ja, dann waren nachher, wie das halt so ist, wenn so eine französische Familie da irgendwie ist, die sind dann ja irgendwie mit zig Leuten da am Start, da saßen irgendwie 12, 14 Leute um so eine riesengroße Tafel nachher.
Ja.
Und wir haben, ich glaube, bis 1:30 oder so da gebruncht.
Ist doch geil.
Ne? Also ja, es war total ein Traum. Da gab es Käseplatten, Terrinen, Salate, Obst, Kaffee, Wein, Weißwein, Rotwein natürlich zum Mittag. Ne? Also es war wirklich, wie man sich das so vorstellt. Und du sitzt halt draußen und die Zeit verging. Und wir haben es aber auch nicht gemerkt und haben es genossen. Und, ja. Und so waren dann eben halt auch die Abende. Ne? Also das war mit unseren Kindern ein bisschen schwierig, weil Essen gab es da ab 9 und ging bis Mitternacht. Ne? Das war so.
Ach cool.
Aber es war wunderschön. Also wirklich wunderschön. Wir waren da, wie gesagt, 2-3 Tage. Und sind dann nach Bordeaux, von Bordeaux dann die Atlantikküste hoch in die Bretagne, waren dann dort etwas länger, eine gute Woche. Dann noch 4 Tage in Paris, ich will das jetzt nicht ewig hier ausdehnen. Dann waren wir 4 Tage in Paris, was auch ein Traum war. Und dann haben wir noch 2-3 Tage Champagne gemacht, ein bisschen Schaumwein geschlürft. Und
ekelhaft.
Sehr unangenehm und sind dann zurück. Und das hat dann 3 Wochen in Summe gedauert, ne? Also die Tour.
Klingt nach.
Das Schönste war, dass die Kinder mitgemacht haben, ne? Weil da waren wir etwas skeptisch, ob das so klappt, aber die haben gut mitgezogen. Das war perfekt.
Ich glaube, man ist am Anfang immer so ein bisschen, nicht ängstlich, aber ja, man denkt so, Hilfe, kann das funktionieren? Und dann, wenn man selbst entspannt ist, sind wahrscheinlich auch die Kinder entspannt.
Ja. Nee, das hat alles gut geklappt. Von daher alles schick. Wie war's bei dir?
Ja, wir waren nicht ganz so lange unterwegs, waren nur eine Woche in Dänemark. Ich habe es nicht geschafft, bei TÜV vorbeizuschauen, aber war schön trotzdem. Waren eher so im Nordosten auf einer kleinen Insel, Helgenäs, in der Nähe von Aarhus. Und ist halt einfach wunderschön. Kommst da hin und denkst dir, ja, auch du bist irgendwie in der Provence oder so, wenn du da oben bist. Ist alles hügelig, untypisch so ein bisschen für Dänemark. Und nicht viele Leute, ganz entspannt. Haben dann ein bisschen Action gesucht, waren mal mit den Kindern im Legoland, was man so macht in Dänemark.
Legoland muss sein.
Und war ganz entspannt. Auf jeden Fall auch die Akkus wieder vollgeladen. Und ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen.
Perfekt. Du sagst, du hast keinen TÜV-Whisky getrunken. Hast du anderen dänischen Whisky irgendwie genießen können?
Nö. Habe ich mich auch gar nicht drum gekümmert. Ich hatte mir irgendwie, weiß nicht, hatte 2 Flaschen Wein oder so mitgenommen. Die haben wir abends mal getrunken. Und ansonsten eher nicht so. Also ich glaube, in der Woche habe ich vielleicht einen Whisky getrunken. Mal abends. Ansonsten eigentlich nicht.
Also mir ging das ähnlich. Ich habe mir ein Mini von einem Edu-Whisky mal gekauft.
Oh, großer Fehler.
Ich dachte, ja, das hat sich dann auch so rausgestellt. Ich habe ihn noch nicht geschafft. Ich habe nur von den 5 CL, die in dieser kleinen Miniatur waren, habe ich, glaube ich, 1 CL geschafft.
Ja.
Ein CL landete im Ausguss und 3 CL in der Hausbar bei meinen Eltern, die jetzt irgendwer anders mal vernichten muss, der dann irgendwie vor Ort ist. Nee, das ging gar nicht. Ich hatte, war auf der Suche nach Glen Avarm oder Glenarnam heißen die, Celtic Whisky Company.
Okay.
Also eine bretonische Distillerie, die sehr stark nach schottischem Muster arbeitet.
Ja.
Und da habe ich dann die drei Abfüllungen, die es von denen gibt, habe ich mir dann organisiert.
Warst du dort?
Nee. Also ich habe einfach so, wenn du, also die produzieren sehr wenig und du bist dann in der Bretagne, die liefern eigentlich kaum aus der Bretagne raus.
Ah, okay. Also wird dort produziert und dort konsumiert.
Ja, genau. Und es gibt halt ganz wenig Flaschen und kriegst davon nicht viel mit.
Ja.
Extern. Und also ich habe in ganz Frankreich keinen gesehen, außer in der Bretagne. Und dort auch nur in einzelnen Geschäften, wo dann draußen so ein Schild stand. Wir haben zwei Kisten von dem rauchigen Cornock, heißt der. Wir haben zwei Kisten Cornock frisch reinbekommen.
Ach
so,
ja.
So mit Pappschild, stand draußen an den Läden so. Wo ich dachte, guckst du rein? Ja, zwei Flaschen haben wir noch. So, weißt du, das war irgendwie...
Ja, krass, Cornock ist das, okay. Weil Cornock sagt mir was, weil die Schriftart, die die auf den Flaschen haben, die sieht irgendwie so... Oder irgendwas hat mich da mal an Artback so ein bisschen erinnert. Flaschenform und die Schriftart so ein bisschen.
Mhm.
Zumindest früher, aber habe schon lange überhaupt gar nichts davon gehört.
Ich auch nicht. Der Leon von den Malt Mariners hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass wenn ich in der Bretagne Whisky kaufen möchte, soll ich von denen was holen. Er war ja dort und sagte, super Zeug. Und die haben in ihrem Portfolio drei Whiskys, eigentlich einen günstigen Blend und einmal non-peated und einmal peated.
Mhm.
Oder heavily peated. Einmal non-peated, einmal heavily peated. Und eben diesen Blend. Und die drei Flaschen habe ich mir so im Urlaub zusammengeklaubt in verschiedenen kleinen Geschäften, die ich irgendwo gesehen habe.
Cool.
Und das ist es dann auch schon. Also ich habe davon keine aufgemacht.
Also hast auch so noch nicht probiert?
Nee, ich habe noch nicht probiert. Okay. Ich habe die nur mitgenommen. Ja, wie gesagt, der Edu hat es mir dann, war jetzt auch nicht so toll. Und ja, ich muss sagen, du trinkst halt viel Wein in Frankreich. Im Jura sowieso, ist ein eigenes Weinanbaugebiet. In Bordeaux waren wir ja, da trinkst du halt auch Wein. Wenn du mal keine Lust auf Wein hast, trinkst du ein belgisches Bier. Das gibt es dann ja auch lecker vom Fass und alles, ne, wenn du da irgendwo in der Gastro sitzt.
Ja.
Und das französische Bier, naja, kann man drüber streiten. Belgier finde ich da deutlich leckerer. Und dann in der Bretagne trinkt man halt eben auch Wein oder auch geil Cidre. Ne? Also die machen halt tollen Apfelwein auch.
Ja.
Die Bretonen trinken das ja so Kaffeetassen.
Ja. Ne? Also hast du welche mitgenommen?
Nee, habe ich nicht. Ich habe ja genug Kaffeetassen.
Ich habe damals irgendwie überlegt, also was so ein schönes Mitbringsel. Aber ja, stimmt. Trinken das aus so Kaffeetassen.
Ja, und da trinkst du dann halt auch. Wir hatten da immer irgendwie eine Flasche Wein, eine Flasche Cremant und eine Flasche Apfelwein irgendwie im Kühlschrank, wo wir in der Bretagne diese Woche da waren. Und dann kommst du auch nicht auf die Idee, irgendwie einen von diesen Whiskys aufzumachen. Ne?
Genau.
Du sitzt da abends irgendwie im Garten und bestand irgendwie kein Mangel und ich hatte auch jetzt nicht so Bock drauf. Und in Paris waren wir ja abends kaum in der, da hatten wir glücklicherweise wirklich mitten in Paris ein gutes Hotel gefunden, klimatisiert, was ja bei der Hitze auch richtig gut war.
Ja.
Ne, und war klasse, war nicht teuer. Und also für Pariser Verhältnisse war es nicht teuer. Und auch da waren wir abends dann halt essen, dann kommst du abends irgendwie dann um 10, halb 11 dann aus dem Restaurant gefallen, weil dann machst du ja auch nicht abends irgendwie noch was auf. Von daher hat das alles so ganz gut gepasst. Ja, und in der Champagne trinkt man halt Champagner, ne?
Richtig so.
Da machst du dann halt abends eine Flasche Shampoos auf.
Wo war der da? Wie ist das? Epernay?
Epernay. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Keiner, ich auch nicht.
Ich habe da, wie gesagt, Biologie nicht so meine Stärke.
Ja.
Aber ich habe dann, wir waren da ja in zwei, wir waren bei Boisel und bei Moët und Chandon in den Kellern. Und auch im Fasslager bei Boisel. Und ansonsten, wir waren da halt auch Gastronomie, wir haben uns auch, da sind ja überall in diesem Ort sind halt Champagnerläden, dann gehst du halt rein, dann holst du, dann steht dein Kühlschrank voll mit Champagner, dann nimmst du eine Pulle mit für abends und dann trinkst du abends mit deiner Frau noch schön gemütlich in der Ferienwohnung vorm Schlafengehen machst du nochmal einen Shampoos auf. Ne? Das gehört da irgendwie dazu, die zwei, drei Tage, wo
ja,
wir da waren.
Ja.
Haben wir das halt auch genossen und haben da nochmal ganz zum Schluss des Urlaubs uns das nochmal richtig gut gehen lassen, ein bisschen dekadenter rumgesüppelt. Und natürlich auch was mitgebracht, klar. Also das, ich habe mir Whisky mitgebracht, meine Frau hat sich natürlich Champagner mitgenommen.
Sehr gut.
Ich habe auch noch Cremant mitgenommen, ich habe Wein mitgenommen. Ich habe.
Hast du noch einen Hänger dabei gehabt?
Nee, aber wir haben ja ein Kombi und da kriegt man ja eine Menge rein.
Ja, okay.
Ne, so ein paar Flaschen kriegst du da immer noch irgendwie verstaut.
Die kriegst du unterm Sitz im Notfall?
Ja.
Im Motorraum?
Also vielleicht haben wir zwei Kisten, zweieinhalb so Getränke mitgenommen. Also hielt sich alles noch in Grenzen.
Okay. Siehst du, du hast Getränke mitgenommen. Meine Kinder haben wie wild Steine und Hühnergötter gesammelt. Und ich habe
Hühner was?
Hühnergötter. Weißt du nicht, was ein Hühnergott ist? Mm-mm. So, wenn du an der Ostsee bist, gibt es ja ganz oft, dass du einen Stein findest, der ein Loch hat.
Mhm.
Ja, das ist so ein ausgespültes Loch. Das ist meistens so ein Kalkeinschluss, der wird dann mit der Zeit ausgespült in irgendwie so einem Basaltstein oder irgendwas.
Ja.
Oder einem Flintstein. Und dann war es früher so, damit die Hühner ausreichend ist es Kalk zu sich nehmen,
ja,
da haben die Teile in den Hühnerställen aufgehangen und konnte es halt entspannt irgendwas durchfädeln, weil da ja ein Loch drin war und haben die Hühner dann irgendwie daran rumgelutscht und waren dann gesund. Deswegen heißen die Hühnergötter. Und man sagt ja heute, wer einen Hühnergott findet, der hat Glück. Man darf ihn nicht verschenken. Aber dort war es so, wenn du dort am Strand war so ein kleiner, so eine kleine Bude, du deinen Hühnergott dort abgegeben hast als Kind, dann hast du einen Lolli bekommen.
Das hast du doch jetzt ausgedacht.
Nein.
Das ist doch keine echte Geschichte.
Ich schwöre. Wirklich.
Auf deinen Hühnergott oder was?
Ich schwöre auf meinen Hühnergott und auf mein Hühnerauge.
Also habe ich noch nie gehört. Ich glaube dir das jetzt mal.
Alter, du kennst keine Hühnergötter?
Nee, ich habe das noch nie gehört.
Okay.
Aber alles gut, ich meine, ich lerne ja noch dazu. Ne? Alles gut.
Ja. Ich habe dir was Kleines
mitgebracht. Das Schöne bei uns im Podcast ist ja, dass wir hier nicht gleich das Handy rausholen und alles überprüfen, was der andere sagen, weil wir sowieso zu viel Stuss reden. Und deswegen glaube ich dir das einfach.
Ja, Hühnergötter gibt's.
Ja. Apropos Hühnergötter, du hast mir auch von den geistigen Göttern was ins Glas eingegossen und sagst, nicht, was es ist.
Ich sag nicht, was es ist, aber ich sag, kost mal. Oder riech mal.
Sehr fruchtig.
Aha.
Kommt mir irgendwie bekannt vor, riecht wie Whisky.
Mensch. Richtig.
Also es ist auf jeden Fall Whisky.
Es ist ein Whisky, ich bin ja kein Schwein. Ich schenke dir jetzt hier kein Calvados ein.
Nase erstmal sehr fruchtig.
Okay. Finde ich. Ja.
Also ich würde jetzt auch so helle Früchte, nicht gar nicht mal so Dunkelfrüchte, sondern vielleicht eher was Helleres.
Jetzt sitzen wir hier am Lagerfeuer, das ist natürlich mega gemein. Rauchig oder nicht rauchig?
Also die Nase sagt nicht rauchig. Aber das muss ja im Geschmack dann nachher nicht heißen, ne?
Ja.
Also der mancher Raucher entpuppt sich ja auch erst dann am Geschmack. Ich habe am vergangenen Wochenende einen älteren Springbank 10 und einen älteren Hazelburn 12 und einen älteren Longrow 10, nee, Longrow ohne Altersangabe, also diese drei Standardabfüllungen, aber vor ein paar Jahren abgefüllt in so einer kleinen Tasting Pack gab es, die habe ich probiert.
Ja.
Und die rochen alle nicht nach Rauch. Alle drei nicht.
Das waren die, wo die damals überall das Gleiche reingefüllt haben. Nee, Glen Scotia.
Die schmeckten schon sehr anders.
Okay.
Aber die Nase war also kein Rauch erkennbar. Im Geschmack dann kam der dann total. Okay. Ne? Also
ja,
beim Longrow.
Aber ich glaube, bei Longrow hast du das relativ häufig, dass da der Rauch erst auf der Zunge kommt. Also ein bisschen ungewöhnlich. Also zumindest hatte ich schon Longrows, die Longrow draufstehen hatten, die überhaupt nicht rauchig waren. Dann hatte ich Longrows, die waren super rauchig. Also das, ich weiß nicht, wie die das machen, ob das tatsächlich daran liegt, dass die das alles selbst machen bei Springbank und dass dadurch natürlich pro Charge das dann ziemlich unterschiedlich sein kann, aber kein Plan.
Furztrocken hier das Teil.
Ja?
Mhm. Pfirsichfruchtig.
Mhm.
Schön Holz. aber nicht zu viel. Bisschen Biss.
Mhm.
Ich kann jetzt Alkohol schwer schätzen, aber ich würde irgendwie auch was zwischen 46 und 50 sagen, vielleicht sogar mehr. Aber wird eher so, ist mein erster Whisky, deswegen bin ich da ein bisschen...
Schwierig, ne?
Der burnt schon so ein bisschen.
Mhm. Vielleicht ein Afterburner.
Also mein Afterburner nicht, aber...
Ja. Also befruchte ich mich auf jeden Fall dabei. Und der, ja, der geht auf jeden Fall, bleibt relativ lange, finde ich. Holz, ja.
Also es ist irgendwie ein Starkweinfass-Einfluss mit drin, würde ich denken. Ich glaube nicht, dass es eine reine Bourbonfassabfüllung ist.
Mhm.
Mir fällt es aber sehr schwer zu sagen, jetzt Sherry oder Port oder irgendwas. Könnte auch ein Weinfass sein, aber irgendwas ist da drin. Farbe könnte auch ein Bourbonfass sein, ne, von der Farbe her. Aber ja, wie gesagt, wir sitzen hier im Halbdunkeln schon mittlerweile. Jetzt nicht so, dass ich das jetzt so mega gut erkenne, aber es ist ein schöner Goldton, deswegen könnte alles Mögliche sein von der Farbe. Ja, ich würde sagen, nicht allzu alt.
Hm?
10, 12 Jahre vielleicht.
Mhm.
Im Geschmack habe ich im ersten Moment an die Speyside gedacht.
Ja.
Ich weiß nicht genau warum. Aber ich habe irgendwie so an Speyside gedacht. Mit einem Finish eher, weil er hat auch Vanillearomen, Vanillenoten. Deswegen hätte ich gedacht, vielleicht eher ein Finish, aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist auch eine Vollreifung in einem Refill.
Brennerei?
Oder Port fast.
Hm? Brennerei?
Brennerei, jetzt ist mal gut. Tim, Brennerei.
Ja, komm, wenn schon, denn schon. Kannst mal wieder auf die Kacke hauen. Und die Nase finde ich gut. Also ich muss ja wirklich, die Nase gefällt mir wirklich. Also die kommt jetzt so ein bisschen Karamell mit durch.
Also ich würde behaupten, ich habe die Destillerie schon mal, was von denen schon mal getrunken.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ich kenne den Geschmack auch.
Mm-hmm.
Ich kenne das irgendwo her. Mm-hmm.
Das ist bestimmt, ich tippe auch sogar, dass du die Abfüllung sogar schon im Glas hattest. Das würde ich sagen. Ist ein Standard. Na komm.
Ja, sag's mal. Benriach 12. Guck mal, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ist das der alte?
Das ist der alte. Ich hatte irgendwo noch eine kleine Miniatur, die habe ich mir irgendwo mitgenommen, vom Benriach 12. Und
findest du, dass der so sherry-monsterig ist?
Nö, gar nicht.
Gar nicht, ne?
Also ist schön ausgewogen. Also aber Furz trocken hat es ja gesagt.
Benriach 12 hätte ich jetzt eher in die Sherry-Fass-Ecke geschoben.
Ist reines Sherry-Fass.
Okay. Dann ist es vielleicht, weil es irgendwie amerikanische Eiche mit drin ist oder sowas. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist auch ein bisschen, hat auch Vanille und sowas.
Ich habe letztens irgendwo mal gelesen, es war ein Artikel über Sherry-Fässer, dass ja bei Sherry häufig eben nicht die europäische Eiche verwendet wird, sondern amerikanische Weißeiche, weil die eben diese Aromen im Sherry auch wollen, dieses süße, ein bisschen pfeffrige, ein bisschen Muskat, ein bisschen sirupig, Honig, ja nicht Honig, aber du weißt, was ich meine, so karamellmäßig, ne?
Die Fässer sind noch billiger, ne?
Genau. Und deswegen ist es ja häufig so, dass du bei Sherry-Fässern amerikanische Weißeiche hast, ja. Und das ist dann überhaupt kein Wunder, dass du da die Aromen wieder drin findest. Ja, ich hatte, wie gesagt, diese Miniatur, es ist kein Sample, es ist eine Miniatur gewesen, irgendwann mal mitgenommen.
Aber
und,
schön.
Also, wie gesagt. Hab die vorhin in die Hand bekommen und dachte, komm, ich hatte noch einen anderen rausgesucht, das war ein Dalyuan. Dachte ich mir aber, das wäre gemein, weil das, ich finde, auf Dalyuan kommt mal schwierig.
Ja, gut, ich sag mal, Benriach, ich meine, das. Die haben ja den Ruf, so ein bisschen krawallig auch zu sein vom Destilleriecharakter her. Das merkt man schon, ne? Der hat schon Punch. Ne?
Ja, auf jeden.
Von daher, auch das, wenn der 12 ist, aber...
Aber hast du gut gemacht, Glückwunsch. Ich meine, 46 Volumenprozente, 12 Jahre, Speyside, alles richtig.
Ja.
Kratzt er sich leicht verlegen am Kopf.
Alles gut. Ja, ist schon schlimmer ausgegangen, da gebe ich dir recht. Aber ich hatte Benriach jetzt nicht auf dem Schläger. Ich hatte... im ersten Moment gedacht, so, das könnte, also beim allerersten Probieren, das könnte irgendwie ein Glen Grant sein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich habe den schon mal gehabt, aber ich konnte es nicht zuordnen.
Hast du den schon mal? Ja, bestimmt schon probiert.
Ja, klar, habe ich schon mal eine Flasche von gehabt.
Auf jeden Fall.
Aber wann gab es den? Ist das 5 Jahre her? Keine Ahnung.
Ich glaube, ja, so in dem Dreh. Also ich glaube, ich habe das Sample 2016 gekauft. Also diese Miniatur. Die habe ich mir irgendwann mal mitgenommen, habe sie nie aufgemacht.
Also ich hatte mal vor Jahren so eine Zeit, da hat man sich halt dann so den Glendronach 12, Benriach 12, Glenfarclas 15, diese ganzen Sherry-Dinger nach und nach mal alle geholt.
Glenfarclas 15? Mhm. Das ist der Schweflicke, glaube ich.
Ja, das ist immer unterschiedlich. Also der ist mal schweflig und mal nicht. Das hängt so ein bisschen vom Batch, ist es abhängig. Es gibt welche, die sind schwefelfrei, es gibt welche, die haben ein bisschen Schwefel. Es gibt auch welche, die sind ein bisschen flach. Manche sind halt mega gut.
Ja.
Das ist, also gerade der 15er, erfahrungsgemäß, kann der sehr verschieden sein. Wobei ich bisher immer Glück hatte mit den 15er Batches. Und es kann auch sein, dass der ein bisschen Schwefel hatte. Weißt ja, ich bin da nicht so empfindlich.
Das stimmt.
Hat jetzt mich nicht so gestört, aber ich finde schon, dass der immer anders ein bisschen ist. Also da sind hohe Schwankungen drin. Ich glaube, bei Glenfarclas ist sowieso relativ viel Schwankungen in der Produktion. Die kriegen das nicht so hin wie andere Destillerien, dass die halt eine relativ einheitliche Abfüllung immer rausbringen, die für längere Zeit gleich schmecken, sondern irgendwie sind bei denen immer Schwankungen drin.
Was ja aber auch schön, macht es ja auch ein bisschen interessant. Dann hast du ja quasi auch in den Batches so ein bisschen Variation.
Ja, also die sind jetzt nicht schlecht, ne? Aber ich glaube, wenn du zwei 21-Jährige aus verschiedenen Jahren nebeneinander packst, dann haben die halt einen anderen Geschmack. Ne? Die sind nicht identisch. Ja, ja. Die sind ein bisschen anders. Und
ich überlege gerade, wo das noch so war, wo das so abgefahren große Unterschiede je Batch waren, weil die einfach nicht... Es gab noch so ein paar Abfüllungen auf jeden Fall.
Na, ganz klassisch finde ich das bei Springbank, ne? bei dem 10er. Da finde ich, da habe ich 3 von gehabt, die waren auch alle irgendwie gefühlt anders.
Ja. Ne? Ja, auch mit dem neuen 15-jährigen Pultney. Das ist ja auch so ein super dunkles Teil auf einmal.
Ja, okay.
Was ist da los?
Das ist nochmal, also bei Blair genauso. Also die Destillerien aus diesem, wie heißen die, die Firma, die denen das gehört? Das Inverhaus? Ich weiß gar nicht, wie der Laden heißt. Die haben Pultney, Balblair und noch irgendwas. Nee, Inverhaus ist es nicht.
Also sind das nicht die. Nein, die Distel ist es nicht.
Nee, ist eine andere Gruppe. Ist ja auch egal. Ihr da draußen wisst, wen wir meinen. Ist auf jeden Fall so, dass sowohl Old Pultney als auch Balblair relativ starke Farbschwankungen in ihren Standardabfüllungen drin haben. Ich habe einen Balblair 15, der ist auch relativ dunkel. Ich weiß noch genau, als die umgestellt haben, waren die alle relativ hell.
Okay, aber das zeigt ja mal wieder, dass die anscheinend nicht, weiß nicht, ob die dann nicht färben oder ob die dann bewusst färben. Zumindest kommt es einem so vor, als würden sie nicht färben, wenn das tatsächlich variiert andauernd. Und bei Olli ist die Luft draußen noch wieder drin in der Flasche. Ich glaube, ich hole dir gleich mal eine neue.
Kleiner Schluck Bier ist noch da.
Kommt gleich eine neue Lieferung.
Das finde ich sehr gut.
Aber das hast du bei Diageo zum Beispiel nicht. Ne? Da sieht jede Flasche aus wie die vor 10 Jahren.
Ja, dafür wurde der Whisky ja auch quasi geprügelt, geschlagen durch quasi vergewaltigt, um sozusagen alles rauszukriegen, was da noch an Naturstoffen drin ist, um dann ein einheitliches Produkt zu machen. Ich finde es schade. Ich finde es wirklich schade, was die mit ihren Abfüllungen machen. Wenn man sieht, was man auch machen kann, wenn man diese jährlichen Serien sieht, wo sie halt Naturbelassenheit nach vorne stellen und sagen, wir färben nicht, wir machen Fassstärke.
Hast du schon den neuesten und Streich
ansonsten
gesehen?
Ansonsten kriegst du halt einen kaputt gefärbten, kaputt gefilterten, sonst was, ja, irgendwie Whisky. Ich finde das schade. Überleg mal die Vorstellung, das Ding wird irgendwie auf Minus irgendwas runtergekühlt, dann unter Hochdruck durch irgendwelche Papierpappen durchgedrückt. Das ist doch alles scheiße. Und dann auch noch mit Farbe wieder behandelt, damit das irgendwie gut aussieht. Also ich finde das, je mehr ich darüber nachdenke, desto blöder finde ich das. Auch wenn der Whisky trotzdem schmecken kann, ne? Also das ist ja halt so. Ein Lager 16 schmeckt ja gut, kann man ja nicht maulen. Aber ich finde es trotzdem schade.
Ja. Trotzdem, neuester Streich, hast du schon gehört?
Age geht weg bei den Distillers Editions.
Sind die bekloppt?
Das hat die irgendwie ausgemacht, ne? Also wenn die jetzt ageless sind und es egal ist, welchen Jahrgang du hast.
Sinnlos.
Ich weiß nicht, ob die sich das gut überlegt haben, weil das war ja eigentlich gerade die Idee, dass die Jahrgänge hatten, ne? Und naja, das sind Konzerne, die entscheiden halt auf Basis von sehr kurzfristigen Denken und
ja, ich finde es sehr, also wirklich sehr unangenehm, auch wenn du dann irgendwie, ich habe letztens bei Instagram dann den, was war denn das, den World Brand Ambassador von Johnny Walker, was er dann irgendwie erzählt hat, dass es auf Alter überhaupt nicht ankommt. Und natürlich sind auch junge Whiskys geil, aber natürlich kannst du Alter nur mit Alter ersetzen. Ne, du merkst es ja super oft, dass du, keine Ahnung, diese Turboreifungen, kleinen nassen Fässern, die schmecken halt natürlich super süß und haben aber dann keine Komplexität. Und es geht halt nur mit der Zeit. Und das ist ein Unterschied, ob ich einen Lagavulin 8 oder einen Lagavulin 16 im Glas habe. Natürlich ist ein Lagavulin 8 geil, hat er auch zu Recht gesagt, ja. Aber ein Lagavulin 16 ist halt auf einer anderen Ebene irgendwo. Und der ist auch zu Recht da. Ich meine, den gibt es nicht umsonst seit wie vielen Jahrzehnten. Und seit wie vielen Jahrzehnten ist das so eine Bank in fast jeder Bar.
Ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, wie das werden wird, auch mit dem Preisanstiegen. Ne? Ich meine, wenn man sich überlegt, das war ja sozusagen immer der teuerste Hotelbar-Whisky, wenn ein Hotel Standards irgendwie am Start hatte. Und also da gab es dann halt die Classic Malts vielleicht, dann gab es Glenfiddich, dann gab es vielleicht noch ein paar andere Whiskys, dann hast du die Amerikaner natürlich dabei gehabt etc. Aber in einer gut sortierten Hotelbar war der Lager 16 eigentlich immer so das Schlachtschiff. Ne? Jeder, der guckt, wenn du auf die Karte geguckt hast, was war das teuerste, hast den Lager 16 immer darauf gehabt in der Hotelbar. Ne? Außer die hatten halt irgendwie Sonderabfüllungen oder so. Aber ich sag mal, wenn es eine einfache, gut sortierte Hotelbar war. Und damals kostete der 60 sozusagen im Supermarkt oder 55 oder sowas, wie man ihn ja manchmal noch findet. Und dann hast du halt in der Hotelbar, was hat man da gezahlt? 12 Euro, 14 Euro für deinen Dram. Ja, das war immer der teuerste von diesen Whiskys. Ne? 5 Euro, 6 Euro für so einen Jack Daniels oder irgendwas. Ne, dann irgendwie 10, 8 Euro, 9 Euro, 10 Euro für einen Glenfiddich und dann bis 14, 16 Euro für so ein Lager. Und wenn der jetzt aber nicht mehr 55 Euro kostet, sondern 90, und das ist ja die aktuelle Preispolitik,
was?
Dann bin ich mal sehr gespannt.
Ich dachte, der war irgendwie bei 70 jetzt gewesen.
Ja, die Preise gehen aber hoch weiterhin. Ich war in Münster beruflich und hatte einen Restaurantbesuch abends mit Kunden und so und habe mein Auto geparkt und musste über so einen Platz gehen und da habe ich gesehen, dass rechts da ein Schnapsladen war, den kannte ich nicht. Natürlich sofort hingegangen, geguckt und die waren am Einräumen. Der machte sozusagen diesen Laden, hatte erst ein paar Tage offen gehabt und der hatte so mit seiner Mitarbeiterin geredet, ja, rufen wir mal morgen bei Kirsch an, wir brauchen noch das und das und das und das und so, das war ganz lustig.
Grüß den Paddy von mir.
Habe ich jetzt nicht gesagt, aber ich habe mit dem so ein bisschen gesprochen und der sagte dann, ja, momentan die Preisentwicklung total verrückt, ich muss den Lager 16 hier für 90 Euro ins Regal stellen.
Okay, lokaler Handel auf jeden. Ja.
Das ist schon übel.
Das ist hart. Das ist Wahnsinn.
Ne?
Alter.
Und da weißt du, wo die Preise hingehen. Und ich frage mich, ob dann in einer Hotelbar jemand noch bereit ist, dann irgendwie nicht 12, sondern vielleicht 18 oder 20 Euro für so ein Dram hinzulegen. Ne? Das ist, kann man sich dann überlegen. Ne?
Bezahlt doch eh die Company.
Wenn du, ja, nee, das ist bei vielen ja nicht so. Ne?
Ja.
Und wenn du dann für, ich sag mal, für auch nicht billiger, aber also nicht ist ja auch nicht alles sehr billig, aber wenn du jetzt im Vergleich zu einem eine Kneipe, wo ein halber Liter Bier vielleicht, was kostet ein halber Liter Bier in der Kneipe? 5 Euro, dann kostet der im Hotel vielleicht 7. Ne? Da kannst du dir aber dann nachher 3 Bier für holen, für einen Schnaps. Ne? Das ist halt,
ja, aber so darfst du ja nicht denken. Das
nein,
ist,
aber das ist ja, so denken ja Hotelgäste auch mal am Abend. Ne? Ich will nur sagen, ich weiß nicht, ob da die Zeit für solche teureren Geschichten nicht dann irgendwie vorbei ist.
Weiß ich nicht, aber man geht ja ins Hotel, wenn man irgendwie unterwegs ist, nicht auf Reisen ist, sondern eher sagt, okay, weiß nicht, ich gönne mir mal was, dann gönnt man sich vielleicht dann auch das und dann spielt es vielleicht doch gar nicht so groß die Rolle.
Ja, ich denke immer, dass der Hauptteil, also mein Gefühl ist, sagt, der Hauptteil der Reisenden sind Geschäftsreisende.
Ja.
Und entweder du hast Glück und oder das Hotel hat Glück und die können das irgendwie abrechnen und denen ist scheißegal, was nach Spesenrechnung draufsteht. Oder es ist halt so, dass sie das nicht können und müssen es aus eigener Tasche dann zahlen. Und dann wird es, glaube ich, etwas schwieriger mit solchen Preisen, wenn du dann überlegst, ey, 20 Euro für einen so ein Gläschen?
Schon heavy.
Schon irgendwie, schon fies irgendwie, ne? Und dann müssen gucken die noch, dass auch nicht, ja, nicht über dem Eichstrich sind vom Glas. Ne? Also von daher, ja, muss man halt mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich finde es, wie gesagt, mit dem Age-Stable weglassen bei den Distillers Editions, finde ich sehr, sehr schade.
Das finde ich richtig mies, ja. Ja.
Dass du eine Nasabfüllung kriegst, das macht überhaupt keinen Sinn für mich. Gerade weil da die Tradition eben halt auch mit diesen Jahrgängen da ist. Aber die sagen sich auch, hey, warum sollen wir das irgendwie jetzt eine Lagavulin Distillers Editions, für die wir dann 130 Euro nehmen können, warum sollen wir denn die noch 17 Jahre alt werden lassen? Können wir doch auch mit 10 Jahren verticken. Bügeln wir mir Sherry fast drüber, fertig. Weißt du?
Ja, ja.
Also aus, ja, genau, das meine ich, betriebswirtschaftlicher, ja, Sicht her.
Ja, super. Das haben die ja verinnerlicht, ne? Das ist ja aber das Problem, über das wir seit inzwischen wahrscheinlich 3 Jahren sprechen.
Wahrscheinlich schon länger. Also darüber haben wir schon geredet, bevor es den Podcast gab, glaube ich.
Das stimmt. Ich weiß noch, als wir uns irgendwann auch getroffen hatten und ich glaube, das war einer der ersten Stammtische, als wir dieses Tasting gemacht haben. Wie war denn das? Alt ist immer besser oder so? Älter ist immer besser? Da haben wir die verschiedenen Abfüllungen, zum Beispiel ein Talisker 10 von jetzt und ein Talisker 10 von vor 15 Jahren oder so. Und haben die alle verglichen. Ein Craganmore, der übelst eklig war, einen alten und einen neuen. Und was war denn noch dabei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, und da haben wir ja schon gemerkt, so, dass vor allen Dingen auch die Älteren einfach geiler waren. Ich weiß nicht wie, die waren einfach viel gesetzter, intensiver. Da war, bei Talisker war richtig Feuer drin, bei dem 10er, weiß ich noch. Und der neue Talisker 10, der ist eher auf einer süßlicheren Seite, komischerweise. Also viel gefälliger, nicht mehr so kratzig. So der Charakter geht bei den Standards so ein bisschen verloren, finde ich auch manchmal. Also wo man sagt, okay, der darf ruhig mal ruppig sein. Ne? Genauso wie gerade der Menriach, der hat natürlich ein bisschen gebrannt. Der ist ein bisschen mit 46 Volumenprozenten vor allen Dingen. Aber ich finde, das darf Whisky auch.
Ja, aber Menriach ist ja auch so eine Distillerie, wo ich auch gar nicht verstehe, was die so treiben. Ne? Also die haben jetzt irgendwie so langweilige Standards, wo so alles durcheinander gemischt ist. Ne? Ein 10er, ein 12er und ein 10er Smoky oder irgendwas. Wenn du überlegst, was die vorher für ein breites Portfolio hatten. Wie viel zig Abfüllungen. Und jetzt gibt es noch drei Abfüllungen und einen Single Cask. Na super. Also Single Casks, mehrere, die immer mal wieder rauskommen. Und ansonsten gibt es, glaube ich, nur noch 3 Abfüllungen, ne?
In Riach?
Ja.
Die haben doch übelst viele. Die ballern ja doch gerade. Ja, die hatten jetzt immer diese 10, 11, 12, 13-jährigen Single Casks, also ganz viele unterschiedliche.
Single Casks gibt es viele, aber ansonsten, die haben noch 3 Standardabfüllungen. Die haben einen Raucher und 2 und 10 und 12 non-peated. Oder gibt es da sonst noch irgendwas von denen?
Hier gibt es noch irgendeine Sherry-Abfüllung. Da gibt es, ja, die haben, da blickt kein Schwein durch bei Benria, finde ich. Also das neue Design finde ich im Übrigen geil. Gefällt mir richtig gut. Das ist ja auch schon ein bisschen da. Aber ich blicke da irgendwie nicht durch. Da gibt es ja dann irgendwelche Experimente und hast du nicht gesehen.
Also, okay, da muss ich nochmal gucken. Das ist mir wirklich nicht aufgefallen, weil ich dachte, es gibt nur diese 3 Standards und Single Cast.
Es gab jetzt irgendwie bei D12 für 90 Euro so ein Teil. 13 Jahre Single Cask rauchig aus dem Portfass.
Ja, das meine ich ja. Also Single Casks machen die ja weiterhin, aber die hatten auch früher, hatten die Woodfinish Serie, die hatten noch alleine, die hatten diesen Bernie Moss September Dim oder wie der hieß, die hatten noch alleine 3-4 verschiedene Rauchabfüllungen.
Ja, 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 das stimmt.
Mit 16, mit 12, nicht ohne Alter.
Ja.
Ne, die hatten, was gab es da alles für Kram? Ohne Ende Abfüllung.
Ja, aber das war ja eher in der Zeit, als die so im Umbruch waren, ne? Als die quasi auch die ganzen Fässer rausgeballert haben, wie bei Glendronach auch. Alles, ja, was im Lager stand, noch rausgeballert.
Vielleicht ist das so, ne? Vielleicht gehörte das zur Strategie und jetzt guckt die Rachel Berry auf den Kram und sieht, okay, Fasslager leer.
Ja.
Nur noch Bourbonfässer da. Hm, was machen wir denn jetzt?
Wie geil muss das sein, wenn du in eine Brennerei kommst, übernimmst den Laden und kannst quasi die Abfüllung kreieren und hast so eine Spielvision, dass du, ey, wir ballern einfach alles raus. Nur den geilen Scheiß.
Ich meine, es gab von dieser Woodfinish-Serie gab es 18-Jährige, 21-Jährige, 22-Jährige, diese ganzen Tony Port, dann gab es hier Darkrum, Alba Ritza, PX, ich weiß gar nicht, was da alles gab. Es gab rauchig, nicht rauchig. Die haben ja wirklich ohne Ende rausgeballert.
Ja, sag ich ja. Ganz, ganz viele also interessante
Fächer. Als Benriach-Fan bist du ja verrückt geworden. Du hast ja wahrscheinlich einen Schrank nur für Benriach gehabt.
Ja, gab es ja aber so viele. Also es gab ja, ja wahnsinnig viele Leute und gibt immer noch viele Leute, die jetzt die neuen nicht mehr, aber diese ganzen alten Abfüllungen gesammelt haben und gehortet haben, die dann weitergegangen sind zu Glendronach. Sag mal, möchtest du vielleicht meine Sitzunterlage?
Nee, ich sitze eigentlich lieber auf Holz. Ich muss mich nur irgendwie anders hinsetzen.
Die Bank habe ich übrigens selber gebaut.
Ist das hier Fishing for Compliments oder was ist
das hier? Ich wollte nur hören, dass es sehr bequem ist.
Ich habe noch, ich habe noch keinen Splitter eingefangen, das ist schon mal gut.
Noch nicht, das kommt noch. Jetzt in deinem Arsch.
Weißt du, ich habe gestern die neue, den Vorgänger, also die erste Folge von dem Vorgänger von Game of Thrones geguckt mit meiner Frau. Und da hat sich der Targaryen-Herrscher mal gleich am Eisernen Thron von so einer Schwertspitze im Rücken gestochen beim auf den Thron setzen.
Vollidiot.
Ja, dieser Thron besteht ja nur aus Schwertern. Mhm. Ist ja geschmiedet aus Schwertern. Und deswegen ist draufsetzen immer auch ein bisschen gefährlich. Oder sich da zu viel bewegen, wenn man da sitzt. Sollte man nicht tun.
Okay.
Und der hat sich da halt gleich einmal im Rücken und einmal dann an der Hand verletzt. Und das Problem ist irgendwie, dass das nicht verheilt, wenn man sich da schneidet. Und dann, ja. Egal, ich wollte nur sagen hier, ich hoffe, das ist hier nicht der hölzerne Thron vom Tim. Und ich sitze hier unberechtigt drauf und hole mir deswegen hier noch irgendwelche Schnittwunden oder offenen Wunden für die Zukunft ab, die ich dann zu Hause mit hochprozentigem Whisky ausbrennen muss. Um,
das wäre ja dann nicht das überleben. Problem. Nee, das wird man auch hier im Garten noch hinkriegen.
Das wäre aber schade. Ein bisschen dumm. Ja, du würdest mir ja wahrscheinlich hier so einen Gluthaufen irgendwie dann auf die Wunde legen, damit das schon ausbrennt. Wäre auch nicht schlecht.
Verödet.
Verödet, genau. Wir öden das mal weg.
Auf jeden Fall. Du hast auch was Schönes mitgebracht, habe ich gesehen.
Ja, soll ich es mal holen?
Hol's mal. Geh mal in den Keller.
Und zwar, jetzt muss ich, jetzt ist wirklich schon fast dunkel. Die Thompson Brothers haben aktuell gerade einen neuen Blend draußen. Ein Blended Malt Scotch Whisky. SRV5 heißt das Ding. Aged 8 Jahre, über 8 Jahre. Und man weiß nicht, was drin ist. 48, sehe ich es im Dunkeln kaum. Jetzt muss ich mal kurz mal Licht anmachen. Ah. Mein Handy sagt 48,5% ABV. Und hinten steht noch ein netter Text, den ich jetzt aber keine Lust habe vorzulesen.
Muss ja nicht.
Ein Solera-Wett. Also es ist wohl immer so, dass die einen Teil bewahren von diesem Blend, zurücklegen und dann sozusagen mit neuen Fässern wieder befüllen und so ein Unendlichkeitsding da draus machen.
Okay.
So habe ich es, glaube ich.
Infinity Cask.
Irgendwie sowas. So habe ich es verstanden. Aber ich habe es auch nur auf der Homepage gelesen. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Also steinigt mich alle, wenn ich Quatsch erzähle.
Ja. Machen wir.
Ich bin Steinigung gewöhnt. Von daher ist gut.
Thompson Brothers finde ich...
Du kannst was zu Thompson Brothers erzählen. Du kennst ja die ein bisschen besser.
Ja, ich kenne nicht, dass ich kennen würde, aber ich finde einfach...
Du hast doch das Logo auf den Arsch tätowiert von Thompson Brothers, oder?
Ja.
Ja, deswegen.
Linke Arschbacke.
Ja. Rechts Wu-Tang, links Thompson Brothers.
Witzig. Nee, finde ich eigentlich sehr sympathisch irgendwie, weil die auch nach einfach gutem Whisky suchen und dem zu relativ entspannten, obwohl, naja, es ist ja inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so einfach, aber zu guten Preisen auf jeden Fall raushauen, witzige Designs haben, selber auf einer super kleinen Brennanlage destillieren und sehr, sehr offen sind. Für einfach guten Whisky, ja, und Distillerie unabhängig auch mal ein Secret abfüllen und ja, weiß nicht, interessiert, finde ich sehr interessant einfach, den als unabhängigen Abfüller, die Jungs machen eigentlich einen guten Job.
Ja, und die haben ja irgendwie ein Hotel oder sowas oder eine Bar.
Dornoch Castle Bar. Genau, die haben ganz viele in Auktionen alte Whiskyflaschen gekauft und die reißen die einfach auf und stellen die da in die Bar.
Das genau. Ist gut gemeint, sorry.
Danke. Ich habe nicht aufgepasst. Wie viel Volumenprozente hat der?
48,5.
Oh, Sweet Spot.
Das ist schon ziemlich gut. Ich muss jetzt doch mal hinten auf die Flasche gucken, ob da noch was draufsteht zu den Fässern. Ist auf jeden Fall eine sehr helle Abfüllung. Traditional and modern methods, bla bla bla. This blended malt is composed of carefully chosen single malt whiskies. Okay. They have all been aged. Jetzt geht die Lampe aus. They have all been aged for more than 8 years.
Mhm.
Before combined and rested in a 1200 liter European oak vat. This Solera vat is never fully emptied and each batch is left to gently integrate with with the whiskey reserved from the previous batch.
Ja.
Aber hier steht nicht drauf, was drin ist oder welche Fässer oder whatever.
Weißt du, wer das auch so macht? Cadenheads.
Genau.
Die machen das ja in ihrem, weiß gar nicht, wie heißt, Cadenheads Blend. Gibt es ja verschiedene. Und da ist es ja genauso, dass da immer quasi die, die Reste des, der letzten Abfüllung quasi aufbewahrt werden und dann mit in die neue Abfüllung übergehen.
Genau, wobei ich von Cadenheads lange nichts mehr gehört habe, was diesen, diesen Blended Malt betrifft. Oder Blended Whisky ist ja auch mit, glaube ich.
Ist immer angegeben Whisky. Vor allen Dingen, das finde ich ganz, ganz angenehm.
Aber ich habe lange nichts mehr davon gehört, dass es ein neues Batch gab.
Da gab es mal so einen riesen Hype drum, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren oder so. Da haben die den Markt irgendwie leer gekauft, da waren so dunkle Teile und da haben alle Leute immer diese Cadenheads Blends gekauft.
Mhm.
Die waren auch ganz gut, ich habe mal einen probiert.
Ja.
Eigentlich ganz lecker. Easy Drinking, sehr, sehr guter Preis immer.
Genau. Ich habe vor dem Sommerurlaub mehrfach Outturns von Cadenheads gesehen. Und ich hatte bei einem auch mal hingeschrieben, da gab es einen 15-jährigen Glenfarclas Sherryfass, unabhängig abgefüllt, glaube ich. Da haben die mir geantwortet, irgendwie, ich bin in der Verlosung drin. Da habe ich schon gedacht, gleich gelöscht. Das ist ja, also
ja.
Blödsinn. Ne? Also du kannst auf deren Seite ja nicht einfach, das ist ja kein Shop, du musst denen eine Mail schreiben und sagen, ich möchte die und die Flasche und dann schicken die
genau. dir. Genau, aber das ist Cadenheads Berlin, glaube ich, ne?
Ich glaube schon, ja.
Ja, da musst du immer eine E-Mail hinschreiben und dann kriegst du ja meistens eine Absage. Ja,
nervig. Also von daher, die haben gesagt, ich bin in irgendeinem Ballot quasi drin und es sind alle Flaschen total überzeugt. Dann hat er mir gleich schon geantwortet, das war so eine... Ja, brauchst du nicht groß drüber nachdenken. Händler, wenn die Flaschen kriegen, kriegen die nur das, was in diesen Ballots nicht gewollt wird, nämlich die jungen Bourbonfässer.
Okay. Ja, na sicher, das wird dann weitergegeben.
Oder halt ganz alte, die dann halt teuer sind, aber auch Bourbonfässer. Also ein so 27-jähriger Tullibardin oder so ein Kram. Ne? Das landet dann auch bei den Händlern. Habe ich zumindest gesehen. Und ansonsten sind es so, wie gesagt, Glenlossie, 8 Jahre, so ein Kram, ne? Alter Wayne, 9 Jahre, sowas landet dann bei den Händlern.
Aber es gibt ja auch viele Cadenheads Single Malt Abfüllungen, wo die als unabhängiger Abfüller ja wahnsinnig viele auch alte Whiskys zu extrem guten Preisen abfüllen.
Ja, aber die sind, du kommst halt nicht ran, ne?
Doch.
Also die coolen Sachen, die sind halt immer gleich ausverkauft. Und
also die Single Malts, jetzt nicht die aktuellen, die da immer jetzt rauskommen, die dunklen und so weiter. Das ist ja eher selten, weil die füllen irgendwie, glaube ich, gefühlt zu 95% in Bourbonfässer ab. Und wenn du da irgendwie hier Cadenheads, was ist das, Köln oder so? Ich weiß nicht, da gibt es ja auch so einen Laden. Und die haben auf der Website auf jeden Fall viele alte mit 26 Jahren und was weiß ich, noch relativ viele da rumstehen zu guten Preisen. Aber ich glaube, die sind qualitativ irgendwie oft nicht so gut.
Nase kam wenig, aber im Geschmack total lecker. Mhm. Schön cremig, toll.
Ich habe auch gerade schon probiert.
Wow.
Ich glaube, Nase ist sowieso gerade schwierig hier mit dem Feuer an. Ich habe auch gerade probiert. Also.
Wow.
Sehr schön.
Richtig cremiges Ding.
Aber was jetzt weiter drin ist?
Keine Ahnung. Auf der Internetseite steht, der ist rauchig. Das, wo ich den bestellt habe.
Hm.
Also also mag irgendwie ein bisschen Smoke drin sein, aber vielleicht liegt es auch jetzt an, dass wir am Feuer sitzen. Ich habe jetzt keinen großen Rauch.
Der perfekte Lagerfeuerbegleiter.
Ja, ist auf jeden Fall gut. Ja,
der ist wirklich.
Der hat Wumms, ist aber trotzdem sehr cremig, gefällig.
Der hat aber genau den richtigen. Der bleibt lange.
Hat für einen Blend typisch halt irgendwie in alle Richtungen was so, ne?
Schön, schön. Ja,
nettes Teil.
Gefällt mir. Hast du den jetzt erst dir besorgt? Das ist relativ neu, ja?
Ja, das ist ganz neu. Den habe ich. Ich hab ihn ja jetzt gerade aufgemacht und der stand jetzt bei mir vielleicht zwei Wochen. Also den hatte ich im Urlaub bestellt und der ist dann nach dem Urlaub gekommen, sodass der. Oh, hier hat es gerade geknallt irgendwie.
Zweimal hintereinander, ziemlich laut. Passiert hier öfter?
Mhm. Jagdgebiet?
Eigentlich nicht.
Ich weiß nicht, ob wenn die Stockenten hier im Fluss geschossen.
Vielleicht hat. So, jetzt fängt es an zu hupen. Wer weiß. Nein, keine Ahnung.
Drive-by-Shooting hier. Der Tim wohnt hier nah am gefährlichen Viertel.
Crime-Chocher.
Crime-Chocher, sehr gut.
Nee, aber das hat man in Leipzig relativ häufig, dass hier irgendwie immer mal nachts irgendwie wirklich laut knallt. Ich weiß nicht, ob da hier irgendwelche Böller hochgejagt werden oder ob hier tatsächlich ab und zu mal irgendwo noch gejagt wird oder so. Keine Ahnung. Nee, aber macht auf jeden Fall Spaß, das Teil. Sehr cool.
Ja, vielleicht nur ganz kurz zu Cadenheads, um das Thema abzurunden. Mhm. Ich habe in den letzten 2-3 Outturns, ich kriege vom Kumpel immer diesen Outturn-Katalog zugeschickt.
Ja.
Per E-Mail oder was, wenn da welcher kommt. Und da ist wenigstens die Hälfte sind Starkweinfässer. Nur
ja.
Die kommen nur nicht an. Also die sind immer gleich weg, ausverkauft, sonst was. Und die andere Hälfte steht in den Läden, das sind nämlich die Bourbonfässer. Und das sind immer junge Dinger oder ganz alte, weil die halt ganz alten sind halt sehr teuer. Oder im Vergleich teuer, also eigentlich auch noch günstig. Ne? Du hast völlig recht. Wenn du einen 27-jährigen Tolibanen für 140 Euro kriegst, ist das natürlich irgendwie günstig.
Ja.
Oder 150 Euro und ist günstig im Marktvergleich. Nichtsdestotrotz ist es halt dann eben irgendwie ein Bourbon-Cask und ein Tolibanen. Okay. Aber die... Die gibt es dann halt dann auch beim Händler. Ne? Muss man bei unserem Freund fein-whisky.de hier in Leipzig gucken.
Ja, der hat immer mal welche.
Der hat auch Cadenheads dabei und der hat auch diese irgendwie 7 bis 11 und dann hat der 25 plus.
Genau. Und die, ich erinnere mich, die waren vom Preis her, der kriegst du teilweise für 90 Euro noch wirklich alte Sachen. Aber wie gesagt, das ist das, was ich irgendwie mitbekommen habe, manchmal wird das so ein bisschen belächelt, ach, das ist eine Cadenheads-Erfüllung, kann ja nicht so gut sein. Ja, also die müssen teilweise wahrscheinlich in sehr ausgelutschte Fässer das Ganze reinpacken, was ja schön ist eigentlich, wenn es mit wirklich dann einem hohen Alter abgefüllt wird, dann hast du auch mit einem hohen Alter noch ein bisschen Brennereicharakter mit drin.
Ja.
Kann gut sein, kann aber auch irgendwie nach hinten losgehen, weil, wie gesagt, wenn man auf diese Website geht, dann da findet man tatsächlich noch relativ alte Sachen zu guten Preisen. Ja, aber ich hab eine Abfüllung von Cadenheads zu Hause. Das ist ein Kleinlisch aus dem...
Was sonst?
96er Kleinlisch aus dem Sherryfass. Ja.
Was sonst?
Und das Teil, weiß ich nicht, der war relativ günstig. Ich glaube irgendwie 70 Euro oder so. Das ist aber schon ein bisschen her. Und... ansonsten diese Bourbon-Abfüllungen, da musst du halt gucken, ja, ob das, ich glaube, sollte man eher vorher probieren. Dann gibt es auch diese verschiedenen, da gibt es diese Authentic Range, dann gibt es diese International Range und so weiter und so fort, die dann entweder in der Standard Liquor Bottle abgefüllt sind oder in diesen Dumpy Bottles, diese konischen, die es da gibt. Und ich erinnere mich, ich hatte mal einen Loch Lomond, vielleicht weißt du das auch noch. Den hatten wir im Podcast mal. Da hast du gesagt, das ist der erste Loch Lomond, der dir schmeckt.
Das habe ich nicht gesagt. Das kann ich nicht gesagt haben.
Auf jeden Fall. Oder das war der erste Loch Lomond, den du nicht wegschütten würdest. Auf jeden Fall, der war lecker. Das war irgendwie so ein Inch Moan oder so.
Es kann sein, dass ich gesagt habe, ich muss den nicht wegkippen, aber.
Das ist ja schon ein Riesenlob dann.
Nein, alles gut. Also ich will jetzt auch nicht mehr, ich will ja nicht mehr so viel Loch Lomond bashen, habe ich mir ja vorgenommen.
Mhm.
Ich glaube, die füllen auch viele gute Sachen ab. Man darf nicht vergessen, Cadenheads gehört Springbank, ne? Das heißt, die haben Ahnung von Whisky, die haben viele Fässer, die haben, das ist ein großer alter, traditioneller Abfüller, die machen mit Sicherheit auch viel richtig. Die sind bloß mit ihrem Portfolio, was in den Läden steht und was du online kriegst, nicht momentan auf dem, was die Zeit halt will. Nämlich die will halt dunkle Abfüllung mit viel Fasseinfluss. Und die haben halt viele relativ helle Bourbon-Fassabfüllungen im Regal noch stehen. Und die gibt es dann halt auch sehr lange und das ist ja auch cool. Wenn du jetzt sagst, ich will mal einen geilen Old Paltney 10, 12 Jahre fassstark Bourbon-Fass haben, dann kannst du den dafür einen sehr schmalen Taler bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
und das sind halt auch geile, das ist eine geile Distillerie, das ist bestimmt auch, sind coole Whiskys dabei, ne? Und so kannst du da halt den einen oder anderen finden. Klar, du findest da keinen Kleinlischen, Mordlach, Glenfarclas, so Sachen, die so hyped sind, die kriegst du da halt nicht vielleicht sofort. Aber wenn du ein bisschen guckst, gibt es mit Sicherheit auch Distillerien, die da wieder interessant sind, von denen es da Abfüllungen gibt.
Ja, ich gucke ja gerade sowieso immer mal nach so Brennereien, die ich noch nicht zu Hause habe. Also ich tue mich gerade schwer damit, irgendwie mir den 20. Kleinlisch...
Ich muss mir gerade gar nichts mehr kaufen eigentlich. Ja. Das ist eigentlich alles Quatsch.
Ja. Aber
also fürs Regal kaufe ich mir gar nichts mehr. Ich hab so viele Sachen im Schrank, wo ich sowieso irgendwie denke, machst du die auf, machst du jetzt auf, später vielleicht. Nee, ich kaufe mir jetzt lieber für 40 Euro hier so einen schönen Thomson Brothers Blend, ja, den ich einfach aufmache und fertig. Und dann, das finde ich, ist viel angenehmer gerade als... mir wieder was in den Schrank zu stellen, wovon ich eh genug rumstehen habe.
Ich habe die Woche eine schöne, ich kam gestern erst aus dem Urlaub wieder und stand vor meiner Tür ein kleines Paket und ich habe mir ein paar Flaschen Johnnie Walker Red geschossen. Alte. Und da habe ich mich ein bisschen gefreut. Also waren irgendwie 3 Flaschen. Mhm. 70er Jahre, 43 Volumenprozente, ausländisches Erzeugnis, das alte Label und eine davon mit so einer schönen Box noch dazu, mit so einem schönen Karton oben, mit einer Kordel dran zum Tragen und so.
Sehr schön.
Fand ich ganz gut für, ich glaube, 3 Flaschen für 60 Euro. Also das war wirklich super, super gut. Das sind ein paar Sachen, da hast du auch keine Probleme, die aufzureißen. Die sind alt, das macht Spaß. Habe ich gerade Bock drauf. Ansonsten, ja, du hast recht. Natürlich brauchst du irgendwie, ich glaube, in der Hausbar brauchen wir alle nicht irgendwie noch zusätzlich was. Aber es gibt so ein paar Brennereien, keine Ahnung. Ochroisk zum Beispiel oder Ochrosk. Da habe ich Bock drauf mal.
Also die Hausbar kann man ja immer bestücken. Nur ich brauche nichts mehr, wo ich mir nachher überlege, machst du es nochmal auf.
Das stimmt.
Ich muss mir jetzt nicht für 200 Euro oder 250 Euro das sowieso nicht, ja, Springbank holen oder so.
Ja.
Wo ich dann nachher auch wieder dastehe und mir denke, ach, zu welcher Gelegenheit, dann steht der erstmal im Schrank und dann, weißt du, ich vergesse dann sowieso, dass ich die Sachen habe und so und das ist alles irgendwie doof.
Ja.
Fällt mir nicht mehr, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich kaufe mir Sachen, die ich auch aufmachen kann. Da kann immer mal irgendwie eine Abfüllung dabei sein, wo irgendwer sagt, hier, haben wir über irgendeinen Bekannten aus unserem Dunstkreis irgendwie einen Zugang zu irgendwas, dann würde ich ja auch nicht Nein sagen. Aber so vom Prinzip möchte ich Sachen kaufen, die ich auch aufmachen kann.
Ja, Word, absolut.
Ne? Aber ich das was ich mir bestellt habe, und der war für mich so hart an der Grenze, aber den mache ich auch ohne ganz entspannt auf. Ich habe einen Red Spot entdeckt für 85 Euro in einem Online-Store.
Ja, cool.
Habe ich mir bestellt.
Safe. Und, lecker.
Last Bottle, ne, eine verfügbar gewesen.
Cool.
5 Euro Versand noch, also 90 Euro. Geiler Whisky, Peng, kann man aufmachen, fertig.
Das, ne, war der aus Bourbon, Sherry und Masala.
Du hattest den schon mal?
Wir hatten ihn, genau, ja.
Und das, hast den nur aufgemacht?
Der war sehr lecker.
Super gut.
Ja, der war sehr lecker.
15-jähriger Middleton Whisky. Du hast den damals sehr günstig, glaube ich, beim Holländer geschossen. Wenn ich
65 Euro.
Ja. Das war ja sozusagen schon unterhalb quasi des Ausgabepreises irgendwo, als der rauskam.
Ich glaube, den können die Händler in Deutschland oder überhaupt, den kannst du ja nicht mal wenn du den direkt in Irland bestellst, noch nicht mal ansatzweise zu dem. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben damals, aber das wird wahrscheinlich so der Normalpreis sein.
Ich habe den irgendwie durch Zufall für 85 irgendwo gesehen, dachte, komm, hau rein, nimm mit. Ich habe auch gar nicht weitergeguckt in dem Shop, einfach nur hier, komm, Warenkorb bestellen, raus, fertig. War eine Flasche. Da, wenn du jetzt noch drüber nachdenkst, dann ist der morgen weg. Dann hat den irgendein anderer. Das ist aber eine Pulle, die mache ich ja noch gerne auf.
Ja, und da weißt du ja auch schon, wie er schmeckt. Genau. Das ist ja auch das große Ding so, was du, weiß ich nicht, ab 80 Euro oder so überlegst ja schon, ne, probieren oder nicht. Deswegen finde ich das auch, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber diese Idee, die Wick hat, so geil mit diesem Try Before You Buy, auch bei einem Online-Shop, was du eigentlich natürlich im lokalen Handel eher hast, aber selbst im lokalen Handel funktioniert das nicht. Wenn du ein Springbank jetzt kaufen willst oder so, wirst du nicht vorher probieren können oder irgendwas anderes höherpreisiges. Das war mal. Das gibt's auch im lokalen Handel nicht mehr, weil die Flaschen einfach natürlich auch komplett schnell durchreichen. Und da finde ich es aber schön zum Beispiel, wie gesagt, wie Wick das gemacht hat, dass du auch solche Abfüllungen einfach mal probieren kannst. Und wenn du sie dann gemäß, sie sind noch verfügbar, bestellen möchtest, dann kannst du natürlich das Sample, was du da bestellt hast, quasi dir verrechnen lassen. Das ist ganz geil. Gute Idee auf jeden Fall.
Ja, wobei ich muss sagen, deren Marketing-Damen sind momentan ein bisschen überhyped, finde ich. Also die Newsletter, die ich von denen kriege, da denke ich irgendwie, was schnupfen die so in der Mittagspause? Weil
wieso?
Nee, irgendwie, die haben ja ihre Amazing Whiskies. Ja. Was ja, die haben ja sehr großen Erfolg mit ihren ganzen unabhängig abgefüllten. Ich gönne das auch denen total. Ist ja auch klasse, wo sie als Abfüller auftreten und mit ihren Serien und die Sachen verkaufen. Bloß wenn du dann so eine E-Mail kriegst, wo drin steht, irgendwie, ja, bald ist der 29.8. und nehmen Sie sich nichts vor, gucken Sie das in Ihrem Terminkalender frei, weil da kommt unsere neue Abfüllung. Und ich mir irgendwie denke, hey, versucht ihr hier einen Artback Day zu machen oder was ist los?
Aber es funktioniert ja.
Ja, aber komm, Alter. Dann kommt da irgend so ein 14-jähriger Single Grain raus oder irgendwas. Also es ist ja...
24 war der.
Ja, ich weiß es nicht. Ich will nur sagen, dass irgend so ein Scheiß kommt da raus. Und das ist ja alles, ich will nur sagen, das ist halt irgendwie overmarketiert. So.
Das haben die total für sich entdeckt. Ne? Also die drücken dieses Marketing und dieses vor allen Dingen das Storytelling mit diesen Abfüllungen haben die natürlich perfektioniert. Ne? Mit diesen War of the Peat und so weiter. Dann diese ganzen nicht Wikinger, ich überlege gerade, wie die Abfüllungen hießen, die jetzt rauskamen von Signatory, die diese schönen Dekanterflaschen hatten.
Ja, aber entschuldige, da war so ein Kindergarten gemalter König mit so einem Schwert
drauf. Ja, das war...
Da habe ich nur irgendwie gedacht, der sieht ja irgendwie so gruselig aus wie ein Pumuckl irgendwie. Ja. Aber
über die Kunst kann man natürlich streiten. Es gibt Millionen Leute, tausende Leute, die überhaupt keinen Bock auf Marco Bonn Bildchen haben.
Oh ja, das ist, ja. Kommt auch nicht überall.
Gut. Ja, da sind so viele, die sagen, boah, ey, sieht das scheiße aus. Und mich catcht es halt immer wieder. Natürlich ist da viel Schrott dabei, aber es sind viele Abfüllungen, wo ich denke so, ja, mir egal, was da drin ist, sieht einfach schön aus.
man muss dazu sagen, ne, viele sehen halt wirklich aus wie so ein ganz mieser Pulp Science Fiction. Ein Band von so einem Buch aus den 50er Jahren. Ne? Das ist so, ist teilweise auch wirklich auch nicht gut gemacht, was der Marco Bonn macht, aber es ist halt catchy so. Ne? Es ist halt, ich fand zum Beispiel, cool fand ich diese Skulls oder diese Clowns oder diese mexikanischen Todespuppen und so, das fand ich geiler,
yeah,
als einfach nur so eine Sci-Fi-Bräute, die da irgendwie so ein bisschen,
yeah,
das finde ich ein bisschen
langweilig. Ich diese
Fairy Tales finde ich cool, diese Märchengeschichten.
Ich finde die Old Men's.
Ja, die Old Men sind super.
Oh, sorry, Old Men ohne
Old
S.
Man. Old Men. Und Old Oma da hier, Old Woman.
Ja.
Ne, die fand ich auch geil. Ja, mit dieser Oma drauf sind, haben wir ja mal, erinnere mich noch sehr gerne dran, bei mir auf dem Balkon mal verkostet. Mhm. Diese super klebrige alte Oma.
Sachen, die man nur sagt, wenn man Whisky trinkt.
Ne, aber das fand ich unheimlich gut. Ja, ich mag diese South Coast Isla-Dinger von dem, irgendwie mit so einem ekligen PX fast drüber, dass Leute, die sowas nicht gewohnt sind, sagen, das ist doch gar kein Whisky mehr, das ist doch ein Likör, du verarscht mich doch.
Ja.
Ich hab einen Lagertrinker einen mitgebracht davon.
Ja.
Und dann gesagt, Alter, das ist doch kein Whisky, das ist doch ein Likör.
Ist ja halt auch so.
Am Ende, der hat, also jemanden, der eigentlich eher die normalen, gediegenen Sachen trinkt, für den ist das schwierig, da hinzukommen mit Whisky. Ne? Das zeigt aber auch wiederum, wie versaut wir sind mit diesen ganzen Fassnachreifungen, die halt völlig übertrieben sind.
Wie gesagt, ja, man kann das übertreiben. Ich finde, ab und zu ist das geil. Dann hat das absolut seine Berechtigung. Und es ist aber auch geil, wenn du einfach... was war denn das für eine Abfüllung, wo drauf... Da stand drauf Sherry Cask. Da steht sie, da drüben. Ich habe für uns heute Abend eigentlich noch einen kleinen Lüsch 1996 mitgebracht.
Was ist eigentlich?
Signatory Vintage, Anschel Filter Collection.
Wieso sagst du eigentlich? Willst du die nicht mehr ausschenken?
Natürlich. Und da steht drauf, Refill Butt.
Also wirklich, Tim, das darfst du nicht machen. Ich kriege hier fast einen Herzklappenabriss. Eigentlich habe ich den mitgebracht. Ich dachte, jetzt sagt er, er will den nicht mehr aufmachen. Kleinisch gucke ich hier den ganzen Abend schon an. Jetzt macht der einen Rückzieher.
Ja, also wir steigern uns. Ne? Wir haben angefangen mit dem kleinen 12-jährigen Benriach, dann jetzt den schönen Blend, der für mich auf jeden Fall drüber steht. Und ich habe noch einen kleinen 96 mit und dann habe ich noch den 60er, 70er Jahre Inchgauer 12 mit.
Und ich habe Durst dabei.
Sehr schön.
Also guter Fit für heute Abend.
Das Feuer ist auch noch an. Das ist jetzt schön runtergebrannt. Ich finde es so angenehm.
Ja, super. Es hat richtig Feuer gefangen. Wir waren am Anfang etwas skeptisch, weil durch den vielen Regen ist diese Feuerschale war mit so einem Asche-Sub-Matsch irgendwie belegt. Und das ist dann natürlich immer ein bisschen schwierig, das Feuer anzukriegen. Aber der Tim hat irgendein Desinfektionsmittel drüber gegossen. Und dann brannte hier das ganze Grundstück lichterloh und dann ist auch das Feuer am Ende angegangen. Von daher, das hat er sehr gut gemacht. Jetzt holt er noch ein bisschen Holz nach. Jetzt kommen die Rundhölzer, die nicht ganz so leicht brennen, aber bei der vielen Glut, die jetzt da drin ist, sollte das problemlos Feuer fangen und uns nochmal ein bisschen wärmen. Ich merke auch, meine Nase ist ein bisschen zu. Das heißt, es wird kühl, es wird frisch, angenehm. Muss mir nachher mal ein Jäckchen anziehen, sonst friere ich so schnell.
Oh, ich kann dir auch eine Decke holen.
Nee, ich nehme mal mein Jäckchen.
Okay. Nein, das ist kein Problem.
Jedoch habe ich ja das Jäckchen von innen. Das ist zwar kein Con-Jäckchen, aber ein Jäckchen.
Das stimmt. Nein, so ein Lagerfeuerabend, finde ich, das hat absolut seine Berechtigung. Das habe ich dieses Jahr viel zu wenig gemacht, weil es so trocken war. Ja, wie gesagt, jetzt mit dem krassen Regen über 2 Tage, da kann man das mal wieder wagen, zwar nur in der Feuerschale, aber das reicht ja aus. Und ich finde, diese Kombination Whisky und Feuer und ins Feuer glotzen und quatschen, das ist genau das Ding.
Ja, und noch einen Podcast machen dabei.
Das haben wir noch nie gemacht.
Wir haben immer davon gesprochen, ihr Lieben da draußen, dass wir das mal machen wollen. Und jetzt haben der Tim und ich ja so richtig schön Feuerschalenromantik.
Ich habe mir einen Tisch.
Wir halten nicht Händchen, aber wir sind emotional kurz davor. Ja. Das ist echt schön hier. Von daher ganz toll.
Ich habe hier einen als Beistelltisch im Übrigen einen 1,10 Meter oder einen Meter hohen Baumstamm stehen, den wir vorhin hier hochgehievt haben. Mhm. Weil wir dachten, wir müssen die Mikros draufstellen. Aber geht auch so. Vielleicht wäre dann mal die Idee für die Zukunft, uns Ansteckmikros zu besorgen.
So für Outside, so Dinger, die man sich so in den Kragen klemmen kann. Ja, ja. Ist vielleicht nicht verkehrt.
Ja.
Könnte man mal drüber nachdenken, dass man, wir haben ja schon ganz schön Equipment hier rumstehen. Das ist eher so für Küche.
Ja, okay. Also wenn ihr da draußen uns sponsoren wollt, schickt uns einfach ein paar Schuhe Ansteckmikros zu.
An alle, die irgendwie bei irgendwelchen Buden arbeiten, die so Mikrofone herstellen, die man sich anstecken kann oder die bei großen Online-Shops arbeiten, die sowas verkaufen. Ihr dürft uns gerne sponsern. Wir würden auch nichts verraten, dass wir von euch was bekommen haben. Das soll sich ja nicht negativ auf euer Geschäft auswirken, wenn wir damit arbeiten.
Ich glaube, also qualitativ haben wir schon einen kleinen Sprung gemacht inzwischen. Ich habe mir letztens irgendwann mal irgendeine ganz alte Folge angehört. Ey, das konntest du ja echt keinem so anbieten.
Also ich weiß nicht, ich denke ja immer, wir sind auf dem Weg von unten nach ganz unten. Also was sozusagen unser Niveau betrifft. Aber wir haben auf jeden Fall Spaß dabei und Technik wird besser. Das stimmt auf jeden Fall. Da gebe ich dir recht.
Ja.
Inhaltlich weiß ich nicht, da sind wir ja, dümpeln wir so ein bisschen vor uns hin. Aber es macht ja auch Spaß.
Das neue Schuljahr beginnt ja jetzt bald und ich finde, wir sollten irgendwie mal einen Schnitt-Workshop machen und einen Social-Media-Workshop.
Ein Schnitt-Workshop?
Ja klar, so Post-Production-Workshop.
Für Schulkinder?
Nein, wir. Achso. Damit wir auch selber weiter lernen. Lifelong Learning, mein Freund.
Das Schuljahr hat begonnen. Ich dachte, wovon redet der jetzt? Will der jetzt, dass wir uns an eine Schule stellen und da Whisky ausschenken und einen Podcast dazu machen? Ich weiß, ich habe jetzt gerade überlegt, wo du hin willst, mein Guter. Man merkt, wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen. Wir müssen irgendwie unsere beiden Lebenswelten wieder irgendwie mehr in Einklang bringen. Ja. Da guckt er skeptisch.
Nein.
Naja, wovon redest du?
Lebenswelten, was will der Mann?
Kommt der wieder mit irgendwelchen komischen Wörtern hier. Nee, alles gut. Alles gut. Nein, das ist wirklich herrlich. Und man muss nicht Lagavulin am Lagerfeuer trinken, sondern man kann auch sehr gut man kann auch einen schönen, geilen Blend einfach aufmachen. Man kann Benriach 12 trinken, man kann so viel Whisky, also ich finde Whisky am Lagerfeuer ist eh ein geiles Getränk, auch wenn es eine ganz zahme Bourbon-Fassabfüllung ist. Und wenn es nur ein Glenfiddich 12 ist, den ihr am Start habt, an der Tanke geholt, bevor ihr zu einem Kumpel fahrt, wo ihr im Garten seid, machen. Ist immer alles besser als keinen Glenfiddich 12.
Ja.
Also als keinen Whisky.
Perfekt fit, sag ich ja.
Als irgendwie, selbst, ich meine, im Zweifel, ich bin ja da, ich spuck ja nicht ins Glas. Ich würde auch irgendwie einen Jack Daniels trinken oder so, wenn es gar nichts anderes gibt. Alles gut.
Ich habe drin noch Loch Lomond.
Jetzt versucht er mich aber herauszufordern. Dann nehme ich lieber den Jura, den ich mitgebracht habe.
Wirklich?
Nein, auf keinen Fall. Das ist nee, den möchte ich wirklich nicht. Nee.
Ist der also, so schlimm? Also pass auf, ihr habt ihn ja als sehr schlimm empfunden. Also es geht um eine Flasche Jura. Es gab damals mal eine Fassteilung von Anna Mnalbar. Da haben Olli und ich beide teilgenommen und haben gesagt, so, boah, krass, Jura, super selten, dass der mehr unabhängig abgefüllt ist. Genau. Und haben Pietet. Uns jeder, genau, Pietet Jura oder Jura und haben uns da jeweils einen halben Anteil, jeweils drei Flaschen, glaube ich. Also ich zumindest habe nur drei Flaschen
gehabt. Ich habe auch drei gehabt.
Genau. Und
aber von verschiedenen Fässern.
Genau, es war dann so, dass die Fassteilung überzeichnet war, dann gab es noch ein zweites Fass. Ich war quasi relativ spät dran, habe dadurch ein anderes Fass bekommen als Olli. Und eine Flasche hatte ich abgegeben an unseren Kumpel Matze und hatte selber noch zwei Flaschen und habe eine Flasche davon mal sehr lieben Freunden von uns zu Weihnachten geschenkt. Und die waren so begeistert davon, dass ich mir jetzt von dir, beziehungsweise von deinem lieben Bruder, noch eine Flasche gesichert habe, zwar aus dem anderen Fass, aber trotzdem nochmal so für die Hinterhand, um den einfach mal noch zu haben.
Genau, weil was ist mit meinen drei Flaschen passiert? Ich habe eine aufgemacht. 2019 haben wir den, glaube ich, erworben. Und der steht immer noch zwei Drittel voll in der Hausbar bei meinen Eltern, weil sich niemand traut, den wegzuschmeißen oder den irgendwie auszutrinken oder irgendwas anderes damit zu machen. Also der wird nicht getrunken, weil den keiner will.
Hättest du ja mal ein Sample mitbringen können.
Hast du mich ja nicht nachgefragt? Du wolltest die Flasche tauschen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Diese eklige Pulle, die steht so weit hinten im Schrank. Ich habe nur gesehen, dass sie da noch steht. Auf jeden Fall, ich hatte drei. Eine habe ich aufgemacht, steht im Schrank, will keiner trinken. Eine wollte mein Bruder haben. Die hat jetzt der Tim. Und eine habe ich versucht bei whiskyauction.com. Vielen Dank für das Bier. Bei whiskyauction.com zu verklingeln. Oder ich habe sie verklingelt. Man verklingelt da ja alles. Also was 5 Euro jemandem wert ist, wird verklingelt. Und dort habe ich dann 35 Euro minus Gebühren und so weiter dafür bekommen.
Hast du richtig minus gemacht?
Ja, die 50 hat er, glaube ich, gekostet, ne? Die Flasche pro Anteil. Ich glaube, der hat einen Fuffi gekostet.
Ich weiß es gar nicht. Wie alt war der? 11, ne?
Ja, weiß ich nicht. Kann sein. Habe ich verdrängt. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe da Minus gemacht. Ist auch nicht schlimm. Ich wollte damals ja Whisky Auction austesten und bin ja damals mit einem...
Geschichte war das, stimmt.
Ja, ich bin mit zwei guten Flaschen und zwei schlechten Flaschen dahin. Das war ja auch die Idee. Ich habe ja diesen Hibiki in dieser Dragon Edition dahin gebracht.
Ja.
Den habe ich ja total günstig gekauft für irgendwie 90 Euro oder was. Und den habe ich da ja für 250 Euro da vertickt. Dann habe ich den Magmyra Blomstertit dahin gebracht.
Den habe ich bis heute nicht probiert.
Ja, ich hätte den auch behalten sollen, aber ich dachte damals irgendwie, ach komm, weg damit. Da habe ich damals 39 oder so für bezahlt und den habe ich dafür 90 oder sowas rausgehauen. Der war sozusagen positiv. Dann hatte ich einen, und negativ waren die beiden anderen, waren Glen Glasso, Portwood Peated in so einer blauen Tube.
Ah ja, Peated Portwood, den habe ich mal mit Matze probiert. Eigentlich relativ nichtssagend.
Ja, ich fand den auch so ich hatte den irgendwo probiert. ich glaube, kann sein, bei Matze oder bei dir probiert.
Ja, bei Matze wahrscheinlich,
ja. Und ich hatte den noch zu und ich dachte, der ist aber irgendwie so, naja, das war auch so nass oder glaube ich, ne?
Ja.
Ich fand den auf jeden Fall auch irgendwie langweilig. Ich habe gedacht, komm, den kannst du damit reinhauen. Und den Jura, der musste eh weg. So. Ne? Und die beiden schlechten, die haben halt auch nichts. Da übrigens, das war das Learning damals. Schlechte Pullen bringen nichts, da kriegst du nichts für. Die verkaufst du deutlich unter Wert. Ne? Weil der Portwood ging unter meinem EK weg. Also im dem Auktionserlös. Und da musst du ja noch 10% abziehen, weil das musst du ja noch bezahlen.
Ja.
Das heißt, der Portwood hat sich nicht gelohnt und der Jura war eine Totalkatastrophe. Also da habe ich, glaube ich, fast die Hälfte Verlust gehabt von dem, was ich für bezahlt hatte. Aber sie waren dann halt weg, das war okay. Und die anderen hatten sich gelohnt. Ne? Also der Magmyra hatte sich schwer gelohnt und der Japaner, der Hibiki, mit dem, wie gesagt, diesem, weiß ich was, 30 Jahre Hibiki oder irgend so ein Quatsch. Also der war nicht 30-jährig, ja, sondern es war 30 Jahre, gibt es diese Abfüllung.
Da waren die Blümchen drauf, ne?
Ja, Blumen oder so Drachen oder so, ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, schon wieder vergessen. War auf jeden Fall
ein Drachen,
das war
aus Blumen.
Das war der normale Hibiki, aber der war halt, das war so ein spezieller Druck auf den Flaschen.
Ja.
Und der ging für 250 oder so weg. Den hatte ich für 85 oder für 90 Euro irgendwo gekauft.
Ja.
Von daher, das war cool. Magmyra war auch cool. 2,5-facher Preis oder so habe ich dafür auch gekriegt. Also, wie gesagt, es ging ja ums Testen. Ich bin ja damals direkt dahin gefahren. Nach, ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, irgendwo kurz vor Kiel. Da war ich in Hamburg, hatte ich in Hamburg einen Termin und einen
Kiel. Ach so, ja, du bist zu Whisky Auction, genau, zu Krüger gefahren.
Genau, ich bin zu Krüger direkt hingefahren. Ich hatte in Hamburg einen Termin beruflich, hatte danach einen Termin in Kiel beruflich und dann bin ich da quasi vorbeigefahren und bin da auf doof mit den Flaschen im Kofferraum, bin dann da einfach von der Autobahn runter, hab dann da in diesem fensterlosen Haus, Halle, wie man das auch nennen mag, da geklingelt. Alles voll mit Kameras und so. Das war schon cool. Ihr müsst euch die Folge anhören. Da erzähle ich das alles. Aber war schon interessant. Und die vier Flaschen sind da halt weggegangen. Und da ist dieser Jura eben halt auch. Habe ich ihn abgegeben und bye bye, Jura.
Tschüssikowski. Weißt du, worauf ich mich ziemlich freue? Im Oktober, wo du gerade von japanischen Whiskys sprachst, Dave Broom, kennst du ja, den Schreiberling, Whisky-Autor und ist sehr aktiv in der Whisky-Szene als Berater auch und so weiter. Und der hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben über japanischen Whisky.
Ja.
Und der ist jetzt fertig geworden mit einem Buch über schottischen Whisky. Ich glaube, am 14. Oktober kommt das Buch raus. Da freue ich mich richtig drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall, das habe ich schon vorbestellt.
Oh, cool.
Es wird direkt geliefert dann. Da freue ich mich wahnsinnig.
Weißt du was zum Thema Schwerpunkt oder worum es da geht? Oder hast du einfach nur den Titel?
Schwerpunkt tatsächlich die Geschichte der schottischen Whiskybrennereien.
Geschichte, okay.
Ja, also, ja, das wird, ich weiß nicht ganz genau, wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass das Buch rauskommt. Und er hat da ewige Jahre dran gearbeitet und ist so ein Teil, weiß ich nicht, da fühle ich mich verpflichtet, das zu bestellen, so ein bisschen.
Ja, also ich glaube, nichts wäre langweiliger als irgendeine Enzyklopädie und das wird von dem aber auch nicht kommen, sondern der wird halt eine Storyboard haben, coole Infos bringen, die es sonst nicht gibt und so. Das ist ja sozusagen vom Anspruch her eben was anderes, als einfach nur zu sagen, ich schreibe jetzt ein Buch über Whisky und stelle die Destillerien vor oder so. Von daher cool, ja, bin ich sehr gespannt.
Ich freue mich sehr drauf und ich habe von Nicholas Morgan, der hat Anfang des Jahres kam oder vielleicht schon Ende letzten Jahres das Buch zu Johnny Walker raus. Ich habe jetzt ja Ferien gehabt und habe am Anfang der Ferien, wie das ein ordentlicher Lehrer macht, wird man in den Ferien krank und war 2 Wochen mit Corona zu Hause und habe da die Zeit genutzt und habe mir die Geschichte von Johnny Walker durchgelesen.
Aber Tim, da bist du völlig atypisch. Ich dachte, Lehrer machen nur Kuren und Krankheit, wenn in die Schulzeit ist.
Sag ja, ein guter Lehrer wird in den Ferien
staatsfreundlich, arbeitgeberfreundlich.
Genau. Und so war es dann tatsächlich. Erste Ferienwoche, zack, Corona. Hm. Und da hatte ich ja Zeit und war zu Hause. Und da habe ich mir das Buch zu Gemüte geführt. Und es ist super interessant, diese Geschichte, wie dieser Laden funktioniert hat, wie die immer weiter gewachsen sind, wie die dann irgendwann ganze Viertel gekauft haben. Und wie diese Marke einfach funktioniert hat und wie der das durch total viel kaufmännisches Geschick ja nicht gelöst hat, aber ja gemacht hat im Endeffekt, dass diese Marke weltweit anerkannt und so riesengroß wird. Kann ich jedem empfehlen, also ein Autor heißt Niklas Morgan, der hat auch ein zweites Buch gerade rausgebracht mit The Whiskey Exchange, auch so ein Whisky-Buch allgemein eher gehalten.
Mhm.
Aber wie gesagt, dieses Besondere, was wirklich nur über Johnny Walker, über diese Marke geht, kann ich jedem empfehlen. So ein kleines Büchlein, ist gar nicht groß, ist aber, macht sich auch gut im Schrank, ja, wenn man es einfach hinstellen will. Und
ich habe gehört, macht sich gut im Schrank. Ich finde, Das ist sehr wichtig heutzutage, dass man so ein bisschen renommiert auch mit dem, was man so liest. Ich finde es ganz schrecklich, du kommst heute in so, wenn du Leute besuchst, in Wohnungen rein und du fragst dich, Wieso sehe ich hier nirgendwo Bücher? Liest denn hier niemand mehr?
Ich finde das total schön, wenn du in eine Wohnung kommst und dort stehen Bücher und dann stellst du dich vor das Buchregal und guckst, was stehen da für Bücher drin und dann kannst du so viel über die Leute sagen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du siehst, die sind noch eingeschweißt oder so.
ja, touché. Nee, aber sowas, also deswegen, großer Tipp, ja, wer vielleicht ab und zu mal ein Buch liest, der sollte sich das kaufen. Ist allerdings nicht auf Deutsch, ist auf, man muss schon dem Englischen mächtig sein. Okay. Es ist komplett auf Englisch.
Ist nicht Griechisch oder?
Nein, Latein.
Hebräisch. Glück gehabt.
Nee, lässt sich aber gut lesen. Ist hochinteressant und macht einfach Spaß. Also das ist auch, wie gesagt, so in Kapitel unterteilt so ein bisschen, auch mit den verschiedenen Epochen, sage ich mal. Und man kann an dieser Marke sehr, sehr gut die Entwicklung des schottischen Whiskys einfach auch nachvollziehen, was ganz, ganz interessant ist. Und wir sind ja beide, beziehungsweise irgendwie angefixt durch Jens Fahr, auf diese ganzen alten Blends gekommen. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mir ein paar alte 70er Jahre Johnny Walker Red Labels bestellt, wo man einfach einen ganz anderen Whisky als heute im Glas hat. Und es ist überhaupt nicht schade drum, wenn man da mal 20, 25, 30 Euro für so eine alte Flasche Red Label ausgibt, die heute teilweise im Discounter für 9,99 Euro rausgehauen wird.
Du sagst ja gerade was, ich muss es ganz kurz sagen, ne? Du erinnerst dich doch, dass ich für Stammi und also für dich auch und für andere so eine 12, so einen 12er Karton ersteigert habe
bei
Whisky Auction.
Ja.
Und wir haben ja, ich glaube, in Summe 40 Euro bezahlt pro Flasche.
Ja.
Mit allen Auktionskosten etc. Jetzt war zur aktuellen Sommerauktion wieder diese Kisten drin.
Ja.
Genau die gleichen.
Ja.
Und ein Stammi-Kollege von uns hat für quasi die Hälfte der Kohle so eine Kiste weggegrabt.
Der Hund.
Ja,
hab ich
Finde ich geil.
Habe ich gestern die Nachricht bekommen. Ich habe mit ihm so geschrieben, habe gesagt, ja, guck mal, geil. Ich habe mir so ein paar Flaschen ersteigert. Er so, jo, guck mal, ich auch. Schickt mir so die Nachricht. Und ich so, oh, tipptopp. Aber das finde ich schon wieder zu krass. Was willst du denn mit 12 Flaschen davon?
Ja gut, aber er hat mir so eine lange Nase gemacht. Und er so, Oliver, was hast denn du damals bezahlt? Ich habe ihm so einen Screenshot von meiner, also ich bin kurz auf die Seite gegangen, habe in meine History geguckt, habe so einen Screenshot gemacht.
Ja.
Eine Rechnung. Und er so, okay, ich die Hälfte.
Ja, und das ist aber das Krasse, wie viele von diesen Kisten noch irgendwo schlummern. Ich habe irgendwann mal bei eBay geguckt und da gab es diesen Black and White Blend.
Ja.
Und das sind so kleine Antik-Trödel, die so Keller beräumen. Und da findest du manchmal, verkaufen die Black and White Blends und hast du nicht gesehen, kistenweise für lachhafte Preise aus den 60ern, 70ern. Und da kann man ruhig mal zuschlagen. Also finde ich sehr, sehr legitim, das zu tun. Weil
nein,
das, wie gesagt, wir also, schwärmen ja immer davon. Wir hatten ja auch schon diesen White Heather zum Beispiel mit in unserem Sample Set. Wir hatten einen Johnny Walker Red mit im Sample Set. Und wenn ihr uns schon länger verfolgt, wisst ihr ja, wir sind so ein bisschen Fans davon. Ihr habt, wenn ihr ein Sample-Set hattet, mitbekommen, dass das wirklich geiles Zeug ist.
Von ja, daher. Wir haben den White Heather in Sample-Set gepackt.
Ja, und den Johnny Walker Red auch.
Den Johnny Walker Red auch. Also wir haben da gute Sachen drin gehabt, auf jeden Fall. Und das ist ja auch, ist ja dann halt auch etwas, was man, außer man ist auf einer Messe und trifft zufällig auf Jens Fahr, der dann mit seiner Altstadtkneipe Nummer 2 dort auf der Messe einen Stand hat, dann kann man auch mal alte Blends probieren. Ansonsten machen das ja auch nicht alle. Beziehungsweise gibt es das nicht auf allen Messen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Apropos Messen. Olli war sehr, sehr traurig und geknickt, dass er und angepisst, dass die Leipziger Whisky-Messe am letzten Oktoberwochenende stattfindet.
Ja, ich muss dazu noch was sagen. Also es ist so, ich habe wir haben von Mitte bis Ende Oktober in Sachsen Herbstferien. Und was machen Menschen in den Herbstferien? Sie gehen in der Regel in den Urlaub nochmal.
Naja, was heißt in der Regel, ja.
Ja, es gibt Menschen, die gehen nochmal in Urlaub, ja. So wie ich, der möchte nochmal ein bisschen Sonne haben im Herbst und fliegt dann nochmal irgendwie weg. Und ich verpasse tatsächlich zwei Veranstaltungen, eine berufliche und eine private, weil ich zu der Zeit in Herbstferien bin. Ich habe vor meinem Urlaub erfahren, dass ich die berufliche verpasse, weil ich nicht da bin. Also weil ich habe den Urlaub schon gebucht, ne? Also ich bin dann halt weg. Und dann kommst du aus dem Urlaub wieder und dann hörst du, ja, endlich wieder Whisky-Messe in Leipzig. Und dann guckst du aufs Datum, das ist ja scheiße, das sind ja Herbstferien, da bin ich nicht da. Und das natürlich hat mich ein bisschen geärgert in dem Moment, ist am Ende des Tages alles nicht wild. Du hast ja auch völlig recht, richtigerweise geschrieben, ey, wenn ich in der Sonne chillen würde, würde ich mich nicht darüber aufregen, dass ich eine Whisky-Messe verpasse.
Ja.
Ist ja vom Prinzip richtig. Ich finde es nur halt leider schade, dass eine Whisky-Messe, die in Leipzig stattfindet, in die Ferien gelegt wird.
Was?
Weil da wahrscheinlich viele Menschen aus Sachsen halt irgendwie auch in Ferien sind und nicht da sind. Ja. Was mir nämlich schon mal passiert ist, und
das
zwar
wollte ich gerade sagen.
Früher war genau, also vor Corona war genau diese Veranstaltung im Februar, da haben die in die Winterferien gelegt, wo ich auch nicht da war. Also es klingt jetzt so, als wäre ich voll freizeitorientiert und ständig nur im Urlaub. Aber es ist halt so, wenn man mit Kindern ist und man irgendwie skiverrückte Familie hat, dann ist man im Winter halt irgendwie in Österreich für eine Woche. Und dann kommst du halt irgendwie Samstag einen späten Abend irgendwie an, nach einer irgendwie 10-stündigen Autofahrt mit ungefähr 3 Trillionen Staus und duscht dich dann nochmal heiß, damit du dann irgendwie um 9 Uhr nochmal abends auf einer Whisky-Messe bist, um dann nochmal irgendwie Hallo zu sagen auf dem Samstagabend. Das war irgendwie relativ uncool. Da habe ich mich damals schon aufgeregt, warum macht ihr das in den Ferien? Ne? Aber gut.
Solltet ihr da draußen...
Das ist mein Einzelschicksal. Aber falls ihr nicht aus Sachsen kommt, oder wenn ihr aus Sachsen kommt und ihr fahrt nicht weg...
Ich wollte gerade sagen, solltet ihr da draußen nicht im Urlaub, in den Ferien sein und Bock auf eine schöne Whisky-Messe zu haben im Oktober, letztes Oktoberwochenende, und mal nach Leipzig kommen wollt und vielleicht auch, naja, ich bin wahrscheinlich da.
Die Messe kann was.
Es gibt viele Aussteller, es ist eine wunderschöne Location im Industriemuseum, Da Capo heißt das Ganze, auf der Karl-Heine-Straße in Leipzig-Plagwitz, lässt sich entspannt erreichen, mit der Straßenbahn vom Hauptbahnhof, also ist gut angebunden, oder ihr fahrt mit der S-Bahn.
Airbnb, sonst was, ihr kriegt überall pennen, selbst wenn ihr von extern kommt, es kostet in Leipzig auch alles nicht so viel, das ist keine teure Stadt für...
Eintritt der Whisky-Messe, 10 Euro, entspannt an der Tageskasse, braucht nichts vorbestellen. Viele coole Aussteller sind da aus der Region, aber auch von weiter her, die ganze, oder viele der Szene geben sich hier die Klinke in die Hand. Es gibt
der
ein paar
Jens
schöne,
Fahr mit seinen Blends ist
auf
da...
Auf jeden Fall. Ja, auch die ganzen Jungs aus Thüringen sind bestimmt wieder da. Ich habe jetzt noch keine Liste gesehen der Aussteller, aber es ist, glaube ich, ein gutes Wochenende nochmal. Auch vor dieser Wintersaison, wo dann wieder ein paar mehr Messen auch sind, nochmal oder schon mal warm zu werden. Und ich freue mich sehr, nachdem, wie gesagt, so in den letzten 2 Jahren das Ganze eher reduziert stattfinden musste. Wir hatten so ein paar kleine Veranstaltungen hier immer in Leipzig, aber dass wir wieder eine größere Messe haben, da freue ich mich auf jeden Fall. Und kommt in Scharen und genießet den Whisky.
Ja, sagt euren Müttern, Brüdern, Schwestern, Urenkeln, alle sollen kommen, Vorfahren, holt die aus dem Grab raus, wir brauchen die alle vor Ort. Nein, aber tatsächlich ist das ein Ding, mal ein bisschen Werbung zu machen, weil das ist halt bei uns in der Stadt. Es ist, und in der Stadt ist auch schon irgendwie wieder cool. Du musst halt nicht raus und ewig überfahren und dann kriegst du halt, ne, das ist alles irgendwie gut erreichbar und easy peasy zu machen. Das lohnt sich. Und was man sagen muss, in der Location, Ja. Die haben auch eine gute Gastronomie. Das heißt, da gibt es auch so zu trinken, zu essen und so. Da muss man nicht dann hoffen, dass es irgendwo einen Stand gibt, an dem man irgendwie lange anstehen muss, sondern da gibt es auch ein bisschen was zu snacken und so und zu trinken. Und ihr kriegt da auch außerhalb von Whisky halt auch alles.
Ja, auch so ist das Schöne, dass sich nicht nur die Leipziger, auch andere Whisky-Messen inzwischen so entwickeln, dass es natürlich nicht nur Whisky gibt. Es gibt auch mal einen Stand, wo es ein paar Cocktails gibt, mal einen Gin und so weiter. Vielleicht auch andere Spirituosen. Also das Ganze so ein bisschen erweitert wird. Ich bin ja Fan von Genuss als großes Thema und würde mich eigentlich tatsächlich über eine Genussmesse freuen.
Boah, das wäre schon geil.
Wo halt auch, ja, wo mal ein Weingut steht, wo mal jemand, ein Pfeifenbauer steht. Deswegen den Ansatz, den der Jens Fahr fährt mit der Whiskymesse in Trebsen, wo ganz, ganz viel, was um Whisky herum ist,
ja,
mit dabei ist, finde ich cool.
Ein Wild und sonst was, Schlachter und sowas, ne?
Ja, wo du da genau sowas.
Würste kaufen kannst und Salamis und so, ne? Und geräucherten Schinken und so.
Ja. Sicher gibt es diese großen Fachmessen, ne, hier die Landwirtschaft und so weiter, die wo dann alle kommen und ihre Sachen ausstellen, die halt eher fürs Fachpublikum sind, aber sowas halt, glaube ich mal, auf einem für das Privatpublikum aufzumachen, was nicht so einen riesengroßen Messehallencharakter hat, sondern eher im Kleinen ist, das wäre eine definitiv interessante Sache. Mal ein paar Sachen probieren kann.
Da sind wir dabei.
Auf jeden Fall.
Ich nicht, du schon.
Ja, ich hoffe. Ich freue mich auch schon wieder, jetzt wie gesagt, im Winterhalbjahr gehen Whisky-Tastings wieder los. Ich kann wieder ein paar Whisky-Tastings machen. Das macht immer viel Spaß. Einfach mal 2, 3, 4 Stunden mit ein paar entspannten Leuten über die schönste Spirituose der Welt sprechen. Da habe ich richtig Bock drauf. Termine sind schon wieder fest. Das wird auf jeden Fall nice.
Ja, sowas ist natürlich cool. Ich bin eher lieber auf der anderen Seite des Tresens, aber das ist ja, hatten wir ja schon 1000 Mal das Thema. Alles gut.
Sehr schön. Mein Lieber, ich glaube, wir schalten jetzt hier mal die Hütte ab.
Ja, den Kleinen machen wir jetzt sozusagen nochmal für uns alleine. Da könnt ihr leider nicht dabei sein.
Ja, Pech gehabt. Das muss man sich verdienen. Nein, war ein Spaß.
Nein, aber uns läuft die Zeit davon. Nein, uns läuft nicht davon.
Ich wollte gerade sagen, die bummelige Stunde ist auf jeden Fall längst rum.
Ja.
Das
Feuer ist so ein bisschen runtergebrannt.
Ich wollte gerade sagen, wir müssen auf jeden Fall jetzt nochmal eine Runde Feuer auflegen.
Mhm.
Es geht in den nächsten Folgen, kleiner Ausblick, weiter.
Es geht weiter übrigens, wir machen weiter.
Es geht weiter.
Auch wer gedacht hat, es kommen keine neuen Folgen, nein, es geht weiter.
Es geht weiter. Wir haben ein paar Gäste, die auf jeden Fall zu uns stoßen werden, im Rahmen unseres Sample Sets. Und vielleicht auch so ein paar Sachen um Whisky rundherum, die jetzt nicht explizit mit unabhängigen Abfüllern, Marken oder irgendwas zu tun haben. Aber auch da haben wir ein paar Ideen, die jetzt auf jeden Fall im Winterhalbjahr wieder zu uns stoßen werden. Nachdem wir eine lange Durststrecke hatten, muss ich sagen, jetzt Schande über uns, wir hatten lange keinen Gast mehr.
Davon abgesehen, wir haben ja das Set draußen mit den über den Tellerrand. Dass ihr zu Hause habt, wenn ihr schnell genug wart. Und das werden wir in 4 Folgen natürlich auch entsprechend verkosten.
Genau.
Und das heißt, bis wir das alles durch haben, gibt es schon wieder ein Weihnachtsset. Das heißt, das nächste wird wahrscheinlich dann irgendwie ein Winter-Weihnachtsset werden, glaube ich. Davor wird nichts mehr kommen, dafür sind wir dann halt auch irgendwie zu lahm.
Das nächste wird das Jubiläumsset zur 100. Folge, mein Freund.
Ein Jubiläumsset zur 100. Folge?
Ja, Großflaschen.
Großflaschen? 1 Liter oder was meinst du? Oder nur Magnum 1,5 Liter?
Magnum 1,5 McKellen-Flaschen.
Also ich war ja gerade in der Champagne und da habe ich mir in so einer Schulung erklären lassen, was es alles für Größen gibt.
Ne? Nebukadnezar.
Die haben ja 1000 Namen und so. Das ist ja schon
Balthasar.
Ja, genau, so irgendwie bis irgendwie 12 Liter oder so,
ja,
so
eine, ja, Glasflasche. Abgefahren.
Mega cool. Und entsprechend preisintensiv. Aber sowas würden wir, glaube ich, für Whisky dann schwer finden.
Das ist kein Problem. Es gibt von Artback 10, ich glaube, Moor heißt der, 4,5 Liter.
Den
gibt es auch, genau, als Ugedal.
Ugedal, genau. Den Ugedal habe ich mal gesehen. Der war aber sehr teuer, habe ich irgendwo
gesehen.
Ja,
ja. Aber der war irgendwann mal relativ günstig. Und es gab mal coole Sachen von McAllen tatsächlich. Die 12er US-Abfüllung mit 43 Volumenprozenten als Magnumflasche.
Als 1,5er, genau.
Genau. Das war auch ein geiles Ding. Ja, was willst du damit? Die steht dann halt 4 Jahre irgendwie offen rum. Da musst du halt wirklich ein Event haben, eine Großflasche Whisky. Also ich bin ja, wie gesagt, Fan von kleinen Flaschen, ich hätte gern halbe Flaschen, 0,375 Liter Flaschen.
Ja.
Das wäre perfekt.
Mein Bruder ist ja so ein Peathead, ne? Und es gab von Compass Box eine Jubiläumsflasche zu dem Peat Monster.
Ja.
Und zwar gab es davon irgendwie, ich weiß nicht, 1000 Flaschen oder so, keine Ahnung. Und zwar 1,5 Liter in so einer Sonderabfüllung, a Special Batch mit erhöhten ABV. Und also so eine Sonderabfüllung halt, 1,5 Liter. Und hat er von, die habe ich gekauft, da war der noch irgendwie, er war dann noch, keine Ahnung, Mitte 30. Und zum 40. hat er die von mir gekriegt. Stand ich schon 5 Jahre bei mir im Schrank, habe ich nur dafür gekauft. Und habe sie nicht, also habe sie echt gehütet, weggepackt, gut gelagert.
Geiler Typ.
Und die gab es dann halt zum 40. gab es dann so eine 1,5 Liter Magnum Superflasche. Und die hat er dann gleich aufgemacht. Fand ich cool.
Sehr schön.
Gleich geöffnet und ich habe schon probiert. Sehr guter Stoff drin. Ja, Kompassbox.
Die können es halt.
Die können es halt.
Ist so. Zum Sonntag.
Ist so, das Wort zum Sonntag. Kompassbox, überhaupt Blends, ne? Orchard House, immer noch, finde ich, so der geilste Sommerblend. Noch ist Sommer. Wenn ihr 40 Euro zu viel im Portemonnaie habt,
gönnt euch.
Kompassbox bestellen, Orchard House. Auch die anderen Sachen von denen sind gut, davon abgesehen. Aber gerade in der Liga so um 40 Euro machen die coole Sachen. Ansonsten Thomson Brothers können wir empfehlen. Und naja, so einen alten Benriach 12 Sherryfass, wenn ihr noch einen findet, sollte man den, glaube ich, auch einsacken, wenn man den für vernünftiges Geld sieht.
Das stimmt. Ihr Lieben da draußen, das war's für heute.
Gehabt euch wohl.
Bleibt schön gesund. Schaltet wieder ein. Sagt weiter, dass Dram Good der beste Whisky-Podcast der Welt ist. Folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, die wir haben. Es sind nur 2, Facebook und Instagram. Schreibt mal eine Rezension, vielleicht bei Spotify und auch bei iTunes Podcasts oder Apple Podcasts heißt es ja. Freuen wir uns sehr, sehr drüber. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Bye, bye.